Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Dann würde ich sagen, dann hau mal los, starten rein. Ja. Wie immer oder wie so oft, herzlich willkommen in Ingolstadt. Herzlich willkommen vor allem Herr Schweiger zum Butterbrot-Podcast. Wir unterhalten uns heute über das Thema E-Mobilität bzw. Elektromobilität und in dem Zusammenhang natürlich nicht nur über die Mobilität, sondern natürlich auch über Elektroautos, also Automobilität. Und ich freue mich total, dass Sie da sind und dass wir über das Thema sprechen dürfen. Bevor wir ans Eingemachte gehen, ich habe es gerade schon gesagt, mache ich es immer ganz gerne so, dass die Gäste kurz erklären, woher kommen die, wie sind sie auf diesen Themenbereich gekommen und warum sitzen sie sozusagen heute hier und dürfen mir die Elektrowelt einmal erklären oder mir und den Zuhörern vor allem auch die Elektrowelt erklären.
Also freut mich, dass ich hier sein kann. Ich bin ja quasi Nachbar, also keine 100 Meter weit weg. Ich leite dort das CECOS, das ist das Charisma Institute for Electric, Connected and Secure Mobility, und beschäftigen uns dort hauptsächlich mit den Sicherheitsaspekten von der Elektromobilität. Und bin an der THI Professor für Elektromobilität und Fahrzeugelektronik, das Ganze jetzt seit fast 12 Jahren, also in einem Monat sind es genau 12 Jahre, wo Ich wieder hier bin in Ingolstadt, also gebürtiger Ingolstädter, das hat mich wieder heimgeführt. Und ja, davor habe ich einige berufliche Stationen in der Automobilindustrie gehabt, war bei Continental, habe einer der ersten Batteriesysteme für die Elektrofahrzeuge entwickelt, zumindest für die neue Welle der Elektromobilität, die so seit 2010 so losgelaufen ist. A-Muster für ein Elektrosmart entwickelt und davor noch mal ein paar andere Jahre in der Automobilindustrie verbracht, bei BMW als einer der ersten, die sich da mit den neuen Energiespeicherthemen beschäftigt haben. Da war ich 2005 dort, war noch sehr überschaubare Zeit mit den neuen Themen, wo so im ersten halben Jahr konnte man vielleicht von BMW so alle Leute, die sich mit der Elektromobilität beschäftigt haben, in einen Besprechungsraum setzen.
Wahnsinn, ey.
Seitdem gigantisch explodiert, das kann man jetzt sich nicht mehr vorstellen. Oder der Besprechungsraum muss gigantisch groß sein. Vielleicht im Olympiastadion wird es gehen, aber das war damals sehr, sehr überschaubar. Ja, und davor war ich in Regensburg Chemie studiert und promoviert über Elektrolyte für Lithium-Ionen-Zellen. Bin also so in die Batteriewelt reingekommen. Hat damals noch niemand was von Elektroautos gedacht. Das war entweder Vergangenheit oder ferne Zukunft. Es war völlig irrelevant. Handys, da hat man dafür die Batterien gedacht. Aber das war damals so die Anfänge der Elektrochemieforschung oder Anfänge jetzt, aus jetzter Sicht. Damals war es halt Elektrochemieforschung sehr überschaubar mit in Europa Handvoll Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Das war kleine Welt damals und seitdem nicht mehr vergleichbar.
Ja.
Ja, und warum ich da reingekommen bin, das war so in Schulzeiten, da habe ich mich schon mit allem Möglichen, was so Chemie, Physik, Elektrotechnik beschäftigt hat. Und ja, ich konnte mich nie entscheiden, mache ich Elektrotechnik oder Chemie, und habe mich dann für ein Chemiestudium entschieden, weil man so Elektrotechnik so als Hobby nebenher machen kann. So, was man hier so im Makerspace auch ganz gut sieht, das passt also ganz gut. Und dann wollte ich überlegen, was kann man nebenher machen, Chemie nebenher, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Ja.
Und war dann so die Entscheidung, aber die Elektrotechnik hat mich immer nicht losgelassen. Und dann bin ich halt so in der Elektrochemie gelandet, weil ist beides drin, schon im Namen. Und dann darüber halt dann hinterher in die Autoindustrie gelandet. Und dann jetzt hier an der Hochschule.
Haben Sie damals schon geahnt, dass dass dieses Feld E-Mobilität was wird, was Sie zukünftig beschäftigen wird? Oder war das schon immer so, dass es einfach interessiert hat und mal gucken, wohin mich das führt?
Eigentlich nicht. Das war also nicht absehbar damals. Also so in Schulzeiten haben wir mit ein bisschen Umweltmesstechnik, Gasen beschäftigt, so die Auswirkungen vom Verbrenner. Damals war so das Ozonthema sehr wichtig. Da haben wir mal so für Jugendforsch so einen Ozonmessballon gebaut, wo wir im Pfeifturm rauf und runter gefahren sind, weil wir das Geld für einen Ballon nicht mehr hatten. Hat dann der Pfeifturm herhalten müssen. Also so die Dinge. Und dann war so die Idee, im Studium vielleicht mal so in Richtung Messtechnik, Sensorik was zu machen. Und dann halt über Kontakte mit meinem Doktorvater, den ich halt im Studium kennengelernt habe, wo das recht gut gepasst hat, bin ich halt da in der Elektrochemie reingekommen, was halt da auch eine Schnittstelle ist. Und wie gesagt, während der ganzen Promotion war so Elektrofahrzeug kein Thema. Hybridfahrzeug war kein Thema.
Krass.
Es gab das 42-Volt-Bordnetz, nicht das 48-Volt-Bordnetz, von dem man heutzutage auf manchen Fahrzeugen hat, aber das war am Anfang von meiner Promotion ein Thema. Das ist während der Promotion ad acta gelegt worden, hat die Autoindustrie gemeint, brauchen wir nicht. Und da war so Batterie nichts. Und bis ich dann irgendwann einmal fertig war, habe ich dann nach Stellen gesucht. War jetzt auch nicht so einfach, wie es heutzutage ist, dass man Stelle findet. Und habe dann zufälligerweise online bei BMW eine Anzeige gefunden, dass sie jemanden suchen, der sich dann mit Batterien beschäftigt. Und bin dann nicht direkt zur BMW gekommen, sondern über den Ingenieurdienstleister und bin dann da einer bei der Firma mit dem Ingenieurdienstleister der erste gewesen, der irgendwas mit Batterien zu tun hat. Der hat ein bisschen Brennstoffzellenthemen gemacht. Ja, so habe ich das Glück gehabt, sehr früh da auf den Zug aufzuspringen. Und war dann toll, weil Autos waren für mich auch immer interessant. Und ja, konnte man so wieder beides zusammenführen, die Chemie, die Elektrotechnik, und bin dann so da reingekommen.
Ja, da hat mir der Kollege auch letztens erzählt, dass Elektrochemie in Zukunft ein riesengroßes Feld werden wird, wenn man sich das Thema Wasserstoff anschaut, wird das Thema schlechthin sein oder der Studiengang oder der Fachbereich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, schlechthin werden.
Ist im Bereich der Wasserstoffwirtschaft auch ein ganz wichtiges Thema. Also Brennstoffzelle ist auch ein elektrochemischer Wandler.
Genau.
Sehr, sehr eng verwandt mit der Batterie. Passiert das Gleiche drin. Unterschied ist, dass ich halt bei der Brennstoffzelle die Gase von außen zuführen muss, den im Tank speichern kann, was praktisch ist, weil ich einen Tank groß machen kann. Und bei der Batterie habe ich Oxidationsmittel, Reduktionsmittel in der Zelle drin gespeichert als Festkörper. Das ist der Unterschied. Aber Prozesse ist genau das Gleiche.
Okay. Können Sie das nochmal genauer erklären? Weil ich habe tatsächlich noch nicht zu 100% verstanden, wie ein Brennstoff, steigen wir gleich hart ein, wie eine Brennstoffzelle funktioniert. Also was ich verstanden habe, ist, ich habe Wasserstoff und irgendwie wird aus Wasserstoff dann Wasser und dadurch, dass dann Sauerstoff und Wasserstoff miteinander kombiniert wird, wird Luft frei, wird Energie frei.
Genau.
Aber mehr weiß ich nicht.
Also man hat an der Brennstoffzelle wie in der Batterie zwei Elektroden. Und an einer Elektrode findet eine Reduktion statt, an der anderen eine Oxidation. Und an der negativen Elektrode wird Wasserstoff oxidiert und an der positiven Elektrode wird Sauerstoff reduziert. Dabei entsteht Wasser als Reaktionsprodukt. Ich muss also der Brennstoffzelle Wasserstoff zuführen als Reduktionsmittel und Sauerstoff zuführen als Oxidationsmittel. Normal kommt bei der Brennstoffzelle der Sauerstoff aus der Luft, weil das ja da und kostet nichts und kann man gleich umsetzen. Und dann wird dadurch Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser umgesetzt. Ist von der Reaktion genau das Gleiche, wie wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff direkt verbrenne, wo nur Wärme entsteht.
Ah.
Und durch die Umsetzung an der Elektrode habe ich einen Elektronenaustausch über die Elektrode, über einen externen Stromkreis und trenne dadurch Oxidation und Reduktion örtlich auf. Und kann die Elektronen über den Stromkreis Arbeit machen lassen und damit Autos fahren lassen, Lampen leuchten lassen oder was auch immer ich damit machen möchte.
Crazy.
Und Batterien funktionieren ähnlich. Da habe ich dann Oxidations- und Reduktionsmittel direkt in der Elektrode mit drin und setze quasi das Elektrodenmaterial um.
Okay.
Und das ist der Unterschied. Oder fast das Gleiche.
Dann ist ja eigentlich... das heißt, letztendlich könnte ich sagen, wenn ich mit einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug fahre oder eine Wasserstoffenergiestation zu Hause stehen habe, wie auch immer, dann ist das in sich ja eigentlich schon eine Batterie.
Im Prinzip ja.
Interessant. Okay. Jetzt haben wir einen kurzen Ausflug in Richtung Wasserstoff gemacht, aber es hat mich jetzt einfach interessiert, wie das Ganze funktioniert. Aber auch interessant, wie so die Anfänge bei Ihnen waren, dass Sie gesagt haben, Sie studieren einfach das oder Sie lernen einfach das, was Sie brennend interessiert und dass daraus jetzt so ein riesengroßes Feld geworden ist, das hat damals ja eigentlich keiner ahnen können.
Das ist also mit der Wasserstofftechnik auch oder mit der Brennstoffzelle und Elektrolyse, eine sehr witzige Geschichte, auch wieder persönlich bei mir. Das war so das allererste, was ich so in der Richtung gemacht habe. Das war in der 9. Klasse für Jugend forscht, habe ich Wasserelektrolyse mit Solarenergie damals schon gemacht.
Ah, cool.
Und war eine ganz witzige Geschichte.
Ja.
Und es war 92, gab es die Landesgartenschau hier im Klenzepark und da habe ich das Modell, das ich da gebaut habe, ausgestellt. Und vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, wo die Landesgartenschau wieder war, habe mich sehr gefreut, bin ich eingeladen worden, was zur Wasserstofftechnik zu erzählen. Und wir haben von der Hochschule auch wieder so ähnliche Modelle gehabt, wieder gezeigt. Also da hat sie so die 25 Jahre, was dazwischen waren,
Ja, ja, geil.
So also, die Kontinuität da geblieben.
Man könnte eigentlich ein wunderbares Vorher-Nachher-Foto machen, so 25 Jahre Abstand, beides mal auf der Landesgartenschau zum gleichen Thema. Ja. Cool. Haben Sie das alte Modell noch? Haben Sie das mitgenommen?
Das habe ich leider nicht mehr. Es existiert wohl irgendwo noch im Speicher. Okay. Das haben wir dann nicht mehr hergezeigt, weil es, glaube ich, ein bisschen kaputt ist. Aber haben dann schönere neue Sachen gezeigt. Okay. Also das hat sich dann schon weiterentwickelt.
Cool, alles klar. Okay, aber Wasserstoff ist auch interessant, aber wir sitzen ja heute zusammen, um über das Elektromobilitätsthema zu reden. Gerade Batterien und so weiter. Ich verstehe, dass das super verknüpft miteinander ist. Vielleicht werden wir auch immer mal wieder so Brücken schlagen, wenn es gerade irgendwie vernünftigerweise passt, weil ich habe mit dem Kollegen Moll, habe ich das letzte Mal über Wasserstoff gesprochen schon. Und da das ein oder andere auch erfahren, dass es, was da alles geforscht wird, ist auch echt abgefahren. Also super Wahnsinn mit Metallen, die dann hydriert werden und dann der Wasserstoff aus diesen Metallen rausgezogen wird und so weiter. Aber wir befinden uns ja, und er meinte damals auch, dass Wasserstoff oder dass er den Wasserstoff gar nicht so wirklich in der Mobilität sieht, sondern eher in anderen Anwendungsbereichen, eher als Speichermedium sozusagen, um dann meinetwegen beispielsweise Elektrofahrzeuge zu laden, weil der Wirkungsgrad von Elektrofahrzeugen zum einen deutlich besser ist als bei Verbrennern, ich glaube auch als bei Wasserstofffahrzeugen. Und zum anderen das Sicherheitsrisiko auch nochmal ein ganz anderes ist. Ja. Und deshalb wird mich jetzt interessieren, Elektromobilität, in welchem Status befinden wir uns denn gerade? Glaubst du oder glauben Sie, dass wir da noch große Sprünge machen, weil so gefühlt so richtig verändert, also seitdem der Tesla rausgekommen ist, so richtig verändert hat sich von der Range, von der Reichweite her nicht mehr viel.
Das ist durchaus so. Also es gibt gewisse Gründe, warum sich da nicht mehr so viel tut, bezüglich rein Reichweiten bezogen. Denke ich, liegt viel daran, dass man es einfach nicht braucht. Weil das ist nicht Hauptzweck, dass man im Auto viele, viele 500 Kilometer oder drüber hinaus fährt. Das ist einfach der Bedarf nicht da und man möchte es dann nicht bezahlen. Und dann ist so ein Ansatz, dass man die Batterien vielleicht auch in der Größe hält, weil das ist so eine Größenordnung, wo man gut zurechtkommt, dann lieber eher kostengünstiger dann wird und die Investition da reinstellt, wieder kleinere, leichtere Batterien bei gleicher Reichweite.
Ja.
Grund wird da sein, dass man einfach ein Elektroauto viel leichter laden kann als ein Verbrenner wieder auftanken kann, weil es hat niemand zu Hause eine kleine Raffinerie, wo das Auto voll tropfeln kann. Und drum brauche ich beim Fahrzeug mit Verbrenner eigentlich mehr Reichweite, weil ich nur hin und wieder zur Tankstelle fahren möchte und nicht jeden Tag hinfahren möchte. Drum baue ich da einen großen Tank rein, wo ich vielleicht so 1000 Kilometer Reichweite habe, die ich ganz selten am Stück leer fahre, aber dass ich halt nicht lästig immer zu dieser Tankstelle fahren muss. Und beim Elektroauto tue ich mich leichter, das kann ich zu Hause laden, wenn ich zu Hause laden kann. Wenn ich es nicht kann, dann möchte ich schon mehr Reichweite haben. Das ist so der Hauptgrund, warum man im Moment weniger in Richtung Reichweite geht, sondern lieber Batterien kleiner macht, weil wir haben in der Batterietechnologie, was die Energiedichte angeht, die letzten 20 Jahre einen enormen Wachstum gehabt. Also wir haben jetzt Energiedichten auf die Zellen, da hätte man vor, wo ich damals bei BMW war, gut, das ist jetzt 15 oder 17 Jahre her, gar nicht von Träumen getraut. Und das hat sich so entwickelt, so jedes Jahr 5-10% mehr Energiedichte. Und wenn man das halt so 15 Jahre am Stück schafft, dann kriegt man halt Energiedichten raus, die Wahnsinn sind.
Ja.
Und deswegen kann man jetzt vernünftige Elektroautos bauen. Und jetzt muss man sich überlegen, steigere ich die Reichweite oder mache ich dann die Batterie kleiner und wieder günstiger, weil ich halt mehr Energie auf einen kleineren Bauraum packen kann. Ah. Das wird so ein Trend sein, wo wird der Markt zeigen, was wollen die Leute haben. Vielleicht gibt es beides, was mit 500 Kilometern, was mit 1000 Kilometern. In 10 Jahren wird sich zeigen. Aber das ist so auch, man muss halt ein Auto entwickeln, das für den Kunden da ist und nicht irgendwas auf dem Papier toll kann, was keiner bezahlen mag.
Ja, ich glaube auch, dass das was ist, was bei den Automobilherstellern vom Umdenken her erstmal passieren musste oder muss, dass man nicht irgendwas technologisch super aufwendig und so cooles baut und irgendwie man kauft es dann schon, sondern eher in Richtung, was will der Markt denn eigentlich? Und das große Argument ist ja immer, ja, keine Ahnung, ich will jetzt von München an den Gardasee meinetwegen fahren, dann will ich ja nicht irgendwie 3-4 Mal zwischendrin stoppen, sondern am liebsten will ich hier einmal durchfahren oder maximal einmal tanken, kurz 5 Minuten voll tanken und weiter geht's.
So ist das. Und das kann man ja mit den jetzigen Systemen machen, weil wenn ich jetzt ein Elektroauto habe mit 500 Kilometer Reichweite auf dem Papier, wenn man dann nicht super sparsam fährt, dann schaffe ich vielleicht realistisch 300 mit nochmal 80, 100 Reserve drin und kann dann zum Laden fahren. Und in der Zeit, wo ich das leer fahre, das dauert auch so 3 Stunden, möchte ich als Fahrer auch eine Pause machen, die dann auch so mit dem Laden zeitlich zusammenpasst. Und dann kann ich so Strecken 500, 600, 800 Kilometer mit einmal Laden leicht überbrücken.
Ja, das stimmt.
Und das passt zu dem, was der Fahrer als Mensch haben möchte, ganz gut zusammen.
Wie schnell sind wir da inzwischen vom Laden? Also was ist da möglich?
20, 30 Minuten.
Dann ist das Ding voll?
Oder so 80%. Und okay. Wir haben in der Hochschule einen Tesla als Dienstfahrzeug, mit dem ich einige Langstreckenfahrten gemacht habe. Und wenn Sie da so einen Supercharger hinfahren, bis das eingesteckt ist, es geht super schnell, weil ich muss ja keine Karten und nichts mehr haben. Ich stecke es ein und buche dann das passend ab von der Kreditkarte, muss da nichts machen.
Ah, der erkennt das Auto automatisch quasi?
Der erkennt es automatisch und ich kriege aus der App ein PDF raus mit Hochschul-E-Mail-Adresse und Rechnungsadresse, die ich wunderbar mit der Reisekosten einrechnen kann. Besser kann es gar nicht sein.
Super.
Und ja, und dann lädt es. Und wenn man dann kurz weggeht, irgendwas heißt bloß schnell eine Semmel zum Essen geholt, dann schimpft das Auto schon wieder, ist es voll, man hat die Semmel noch nicht gegessen. Das ist also da schon fast das.
Ach, so schnell geht es. Okay.
Das ist, ja, ein bisschen rumläuft, das ist 20 Minuten schnell vorbei.
Glauben Sie, dass das möglich ist, die Tankstellen, also diese Ladesäulen, müsste man ja eigentlich eher sagen, dann entlang der Autobahn, weil das werden ja nach wie vor die Hauptverkehrsrouten sein, entlang der Autobahnen. Glauben Sie, dass man die so gut hinbekommt, dass das ganze System, also das ganze Verkehrsnetz damit betrieben werden kann? Weil das ist ja schon eine massive Leistung, die da herkommen muss.
Denke ich, ist kein großes Problem. Man kann so abschätzen, wie viel man hinstellen muss, wenn man anschaut, was man jetzt an Zapfsäulen an der Autobahn dran hat. Und kann man dann, wahrscheinlich die Realität ein bisschen komplizierter, man kann es einfach hochrechnen. Wenn ich weiß, beim normalen Autotanken brauche ich vielleicht 5 Minuten, bis der Tank voll ist, bis ich bezahlt habe. Das kommt ja dann immer dazu, ich muss ja noch zur Kasse rennen. Dass ich beim Elektroauto nicht habe, aber mindestens 5 Minuten. Ich habe es noch nie gestoppt, aber es wäre mal interessant. Aber
wäre mal interessant, ja.
5 Minuten aufwärts und wenn ich ein Elektroauto mit Plug and Charge habe und vielleicht in 20 Minuten lade, brauche ich ungefähr 4-mal so viel Ladesäulen. Dann kann man sich so flächentechnisch vorstellen, wenn ich einfach kontinuierlich den gleichen Durchsatz machen möchte.
Okay. Aber es muss ja auch eine enorme Leistung sein. Also ich denke gerade so ein bisschen in Kabeldicken,
ja.
was da für Kabel alleine herkommen müssen an diese Ladestationen.
Genau, muss man dann überlegen, was man dann hochrechnen muss. Weil wenn ich jetzt anschaue, so ein Supercharger hat 150 bis 300 kW Leistung. Rechnen wir mal 300 Kilowatt, nehmen wir die ganz großen Dicken, die gerade normiert werden oder 350 sind, rechnen wir mal mit 300, rechnet sich leichter. Mhm. Und wenn ich mir Autobahntankstelle anschaue, das haben die 10, 15 Zapfsäulen. So in der Größenordnung sind da bei typischen Rasthaus. Ja. Ist ja kein Tankstellenbetreiber, die werden mich wahrscheinlich dann schimpfen, aber die können es genauer rechnen. Aber nochmal, rechnen wir mal so 15 Zapfsäulen bei einer normalen Tankstelle, mal 4, dann bin ich bei 60. Und dann nochmal mal 300 Kilowatt. Das sind, bevor ich mich verrechne, einen Taschenrechner und einen Kopf rechnen, eher schlecht.
18.000?
Also wir haben 60 Zapfsäulen mal 300. Das sind 18 Megawatt.
18 Megawatt, okay.
Das ist eine Hausnummer, ja, aber technisch darstellbar.
Ja, technisch das ist,
müsste so was Dreifaches sein von einem Hochschulcampus, den wir hier haben.
Okay, wie viel Leistung liefert so eine Hochspannungsleitung?
Es hängt von dem Kabelquerschnitt ab, also weiß ich jetzt nicht
genau. Okay.
Also wir haben, was wir Vergleich haben, wir haben im Charisma, Gebäude nebendran, haben wir Anschlussleistungen von 2,4 Megawatt.
Okay.
Und das ist aber nur für das Forschungszentrum und der restliche Campus vielleicht das Dreifache und dann, wenn man so hochrechnet, vielleicht so 3-4 Mal so den Hochschulcampus, der jetzt hier in Ingolstadt nicht riesig groß ist für die Leute, die ihn nicht kennen.
Also ja.
Es ist was, aber es ist nichts irgendwo aus der Welt.
3-4 Mal die Leistung von einem Hochschulcampus. Gut, wobei man okay, der Hochschulcampus ist auch nur tagsüber betrieben, weil ich gerade sagen wollte, die Fahrzeuge fahren ja meistens dann eher tagsüber und nicht nachts. Wobei das natürlich auch nochmal eine Challenge werden könnte, ne? Also der Strom liegt ja dann Vielleicht auch nachts permanent an, wobei auch da könnten wir sagen, wenn man mit Erneuerbaren arbeitet, dann hat man die Solarenergie ja auch eher tagsüber zur Verfügung.
Es wird interessant, wie das genau sein wird, und Schwierigkeit ist, wie Sie sagen, in der Nacht laden, wäre sinnvoller tagsüber laden, wo ich Energie im Überschuss habe, und da wird natürlich spannend, halt entsprechend Parkplätze bei den Firmen, weil viele Leute nutzen das Auto, um die Arbeit zu fahren, mit Ladetechnik auszustatten. Weil dann kann ich die überschüssige Energie, die ich tagsüber habe, wunderbar in die Elektroautos reinspeichern.
Also. Total, ja. Mhm. Also da können sich komplett neue Wohn- und Mobilitätskonzepte, gut, Mobilitätskonzepte sowieso, aber neue Wohnkonzepte vielleicht auch ergeben, dass dann, weiß ich nicht, Arbeitgeber eher in Wohnregionen sich ansiedeln, damit, wenn sie abends nicht mehr genutzt werden, die Ladesäulen, die Anwohner, die dann dort sind, die Ladesäulen trotzdem weiterhin nutzen können.
Wäre Möglichkeit, ja. Aber ob das so, ob sich das
vielleicht... Keine Ahnung, war jetzt einfach mal aus der Hüfte geschossen, gesponnen, aber interessant. Also das heißt, für mich klingt das so, wie Sie das gerade darstellen, dass Sie das schon als Möglichkeit sehen, dass in der Größe, wie wir gerade in den Individualverkehr leben, zu skalieren,
die E-Mobilität. Das ist, sehe ich da weniger ein Problem. Das ist auch so, für einen Gesamtenergiebedarf ist das, was man fürs Auto braucht, eher klein im Vergleich zu das, was in die Industrie, Haushaltswärme und so weiter fließt. Das ist also für, ich glaube, ich kenne so Größenordnungen, wenn man alle Autos auf Elektro umrüstet, hätte ich vielleicht 10% mehr Energiebedarf, elektrischen Energiebedarf.
Wirklich?
Das ist überschaubar.
Ich dachte, dass es vielleicht um die Hälfte mehr ist oder so.
Man ist immer überrascht, dass das nicht so viel mehr ist.
Ja.
Es gibt schon Herausforderungen im Detail, wenn Sie jetzt eine Tiefgarage haben in einem Wohnhaus. Mhm. Da ist nicht viel elektrische Anschlussleistung verbaut, weil ich brauche Beleuchtung, ein bisschen was für Brandmeldeanlagen und ein paar Steckdosen, damit der Hausmeister irgendwie seine Maschinen anschließen kann. Aber da ist nicht viel Anschlussleistung da. Da fehlt es, muss man nachinstallieren. Das sind halt Herausforderungen, das richtig zu machen. Dann teilweise auch die Anbindung an die Mittelstromversorgung, ein Mittelspannungsnetz. Okay. Das muss angebunden werden, ist auch nicht dafür ausgelegt. Da wird man schon einiges noch nachinstallieren müssen. Aber es ist technisch machbar. Das ist nichts irgendwo, dass man jetzt plötzlich alles 10-mal so groß braucht, sondern man muss halt klassische Elektrotechnik nachbauen. Und gibt es auch sicher einige interessante Geschäftskonzepte, weil wenn Sie eine große Tiefgarage haben mit nicht 10 Autoplätzen, sondern mittelgroßes Wohnhaus mit vielleicht 100, 200 Tiefgaragenplätze, wird man nicht jeden Tiefgaragenplatz mit einer Schnellladefähigkeit ausstatten wollen. Das geht nicht von der Anschlussleistung her, sondern irgendwas mit dem Lastmanagement, dass man halt ein paar Autos gleichzeitig laden kann, aber nicht alle, und das dann irgendwie intelligent abgerechnet, dass man nicht überall in jede Wohnung einen eigenen Stromzähler einbauen muss oder eigene Leitungen vom Tiefgaragenstellplatz hochlegen muss. Aber da gibt es Firmen, die bieten so Lösungen an.
Okay, gut, das ließe sich sicherlich dann auch über die Zugehörigkeit des Fahrzeuges lösen und so weiter.
Genau, weil es ist ja, oder über einen Stellplatz, weil Sie haben einen Stellplatz, legen die Leitung hin. Und dann haben zwar an jedem Stellplatz eine eigene Leitung, aber die können nicht alle gleichzeitig laden. Braucht man auch nicht, weil nicht alle Autos gleichzeitig da drin stehen und geladen werden müssen.
Ja.
Sondern vielleicht Hälfte oder ein Drittel, weiß nicht, wie da die genauen Nutzungsfaktoren sind. Und dann kann man das halt mit deutlich geringeren Kosten sowas installieren und betreiben, als wenn sie alles auf Schnelllade nicht, aber 11 Kilowatt auslegen würden. Brauchen es nicht, weil das ist... Da kann man intelligente Systeme anbieten. Es gibt Firmen, die machen sowas.
Ja, ich meine, gerade in der heutigen Zeit, wo alles deutlich komplexer wird, wo aber auch die Möglichkeiten bestehen, komplexe Probleme zu lösen, über sei es KI, sei es einfach ganz normal über einen PC, also über die Computerprogramme, die existieren, kann ich mir schon vorstellen, dass man das intelligent löst. Ich glaube, das große Thema wird sein, die Schnittstellen sauber zu bauen. Mhm. Also, dass der Energieversorger mit dem Ladesäulenhersteller sauber Schnittstellen baut, dass der Ladesäulenhersteller mit allen Automobilherstellern eine saubere Schnittstelle herstellt, dass auch solche Themen wie das, was wir früher hatten mit den ganzen Smartphones, dass der eine Smartphone-Hersteller hat komplett andere Kabelanschlüsse wie wieder der nächste Smartphone-Hersteller, dass sowas von vornherein gar nicht erst existiert, sondern mit alle Schnittstellen zueinander passen.
Das ist ganz wichtig. Und das hat man auch jetzt zum Beispiel mit diesen Plug-and-Charge-Möglichkeiten geschaffen, dass das geht. Weil wenn man sich da ein bisschen erinnert, so vor 10 Jahren, was das für ein Chaos war, ein Elektrofahrzeug zu laden mit zig Ladekarten, wo man sich wundert, weil ich habe zwei Bezahlkarten, eine EC-Karte und eine Kreditkarte, da kann ich weltweit alles kaufen. Nur ich kann für jede Elektroladesäule, habe ich damals eine andere Ladekarte gebraucht. Weiß nicht, was sich sowas ausdenkt.
Aber oder? Also das ist vollkommener Irrsinn, oder?
Krank, man wundert sich, aber es war so. Und mit solchen Lösungen kann man das wunderbar machen. Und da gibt es Standards, mit denen das beschrieben wird. Und wenn das konsequent durchgezogen wird, ist das alles super einfach. Mhm. Das eröffnet dann eine Möglichkeit, wenn Sie wissen, Sie brauchen das Auto die nächste Woche gar nicht, dann stelle ich halt ein, das soll dann laden, wenn der Strom möglichst günstig ist. Da kann ich so auch adaptive Strompreise machen und sage, ich lade nur dann, wenn der Strompreis jetzt gerade unter 3 Cent ist.
Um halt zu spinnen. Das wäre natürlich clever. Ja. Dann bin ich nicht mehr abhängig von den Zapfsäulen.
Genau.
In Italien habe ich da übrigens ganz kurzer Exkurs. In Italien habe ich mitbekommen, dass sie jetzt transparent die Spritpreise an den Tanksäulen dargestellt werden sollen, damit man den Durchschnitt der, weiß ich nicht, Spritpreise einfach darstellen soll, um zu wissen, wo befindet sich die Tankstelle gerade so im allgemeinen Vergleich. Ja. Ja, aber egal, spielt gerade keine Rolle, jetzt wollte es nur gerade kurz loswerden.
Aber da kann man so schöne Möglichkeiten schaffen, auch mit Verbindung mit erneuerbaren Energien, weil wenn ich Energieüberschuss habe, sinkt der Strompreis und dann kann ich da einen Anreiz schaffen, dass ich kostengünstig mein Auto lade.
Ja.
Und da sind Leute ja sehr findig mit Ausnutzen von Preisvorteilen. Da sind viele Leute kreativ dann.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade noch fragen. Glauben Sie, dass das möglich sein wird, über erneuerbare Energien dieses Stromnetz dann zu speisen? Ich weiß, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema mit einem ganz anderen Spezialgebiet, aber haben Sie sich dazu vielleicht schon mal Gedanken gemacht?
Das sehe ich, dass so gerade das Elektroauto eine gute Möglichkeit ist, Lastspitzen abzunehmen und das Netz zu puffern. Weil Sie schaffen durch die Elektrofahrzeuge einen riesen Pufferspeicher, den man jetzt nicht hat. Und selbst wenn ich es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Die komplizierte Variante, die technisch schön ist, dass ich ein bidirektionales System habe, wo ich ins Netz sogar speisen kann. Das ist so die große Lösung, die halt noch mehr Schnittstellen und Abgleich erfordert. Ist dann super, da kann ich noch viel mehr machen. Oder die einfache Lösung, ich mache es einfach, ich lade dann preisgesteuert. Dass ich einfach nur dann Energie aus dem Netz nehme, wenn es billig ist. Kann ich das Auto einfach machen, ich kann das Netzregelung ein bisschen einfacher machen. Selbst das bringt schon viel, weil ich dann einfach den Überschuss Energie wegbekomme und dann, wenn ich Mangelenergie habe, dann weniger in die Autos reinladen muss, wenn ich es nicht muss.
Okay, da habe ich zwei Fragen dazu. Frage 1, dieses Bidirektionale, belastet das nicht meinen Akku mehr?
Ja, das hat Nachteile für den Akku.
Weil jetzt würde ich davon ausgehen, ich bin Verbraucher, ich will meinen Akku vollladen und ich möchte ja möglichst lang was von meinem Akku haben und nicht nur damit irgendwie in Deutschland das Netz gepuffert wird, dann irgendwie nochmal drauf zahlen.
Genau, dann muss halt der Preis, den ich fürs Zurückspeisen so groß sein, damit das mehr für mich mehr wert ist, als was mein Akku verschleißt.
Okay.
Das ist ein kompliziertes Geschäftsmodell und darum denke ich so diese bidirektionalen Lösungen, nicht nur für einen Anwender nicht so sehr attraktiv, weil einfach kompliziert, aber auch für Netzbetreiber. Ich muss noch Kommunikation mit dem Fahrzeug haben und macht es alles viel aufwendig. Ich habe mehr Möglichkeiten, wie ich das Netz super stabilisieren kann, aber einen Riesenaufwand.
Ja, aber, und auch von der Nachhaltigkeit her nicht wirklich.
Das ist, ja. Aber gut, wenn ich stationär dafür große Speicher hinstelle, kommt es aufs Gleiche raus.
True, auch wieder wahr.
Ja. Und daher kann es neutral sein, wenn man das anschaut, aber es ist mehr Aufwand. Aber wenn ich jetzt einfach einen variablen Strompreis habe, wo ich das Auto als Pufferspeicher hernehmen kann, nur beim Laden, wenn ich es dann lade, wenn es günstig ist und wenn der Strom da ist, dann habe ich keine Verschleißprobleme mit meinem Auto. Ich spare Geld, weil ich es billiger laden kann und für Netzbetreiber, da kriegt Überschussenergie weg und im Mangelfall oder wenn ich wenig Energie habe, braucht das nicht bereitstellen.
Ja.
Und was einem da hilft, ist, dass so ein Auto eigentlich kein Fahrzeug ist, sondern eigentlich ein Stehzeug. Ein Auto steht 95% seiner Zeit rum und dann habe ich jede Zeit der Welt, das wieder aufzuladen.
Ja, klar, also wenn ich es im großen Kosmos sehe, auf jeden Fall, dann ist das auf jeden Fall ein großer Speicher, der den Großteil der Zeit rumsteht.
Genau.
Ja. Zu diesen variablen Preisen noch, das ist die zweite Frage, zu den variablen Preisen. Glauben Sie, dass das von den Betreibern überhaupt gewollt ist?
Ich denke ja, weil die teilweise sogar zahlen müssen, wenn sie Strom abgeben. Also wir haben teilweise negative Strompreise. Nicht oft, aber manchmal ist der Fall da, dass es hier ist.
Ja, das ist in Österreich, glaube ich, so. Gell? Wir bezahlen nach Österreich, wir bezahlen die Österreicher, dass sie unseren Strom abnehmen. Die pumpen damit ihre Wasserspeicher wieder nach oben in ihre Stauseen, um dann... Und danach kaufen wir den Strom wieder zurück, weil sie über diese, über diese Gefälle und Turbinen oder diese Gefälle-Turbinen, ja. Ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, jedenfalls das Wasser fließt über riesengroße Rohre ins Tal an Turbinen vorbei oder durch Turbinen durch, die Strom erzeugen und wir kaufen diesen Strom aus den Turbinen wieder zurück.
Pumpspeicherkraftwerk und
Pumpspeicherkraftwerk, das ist der Fachbegriff. Dankeschön, ja. Herr Schweiger.
Und Regelenergie kostet Geld, egal in welche Richtung sie schieben. Und dann gibt es halt so Fälle, dass man einfach zu viel Strom hat. Und dann ist es natürlich für einen Stromanbieter günstig. Und für einen Stromerzeuger ist es auch teilweise ungünstig, teuren Strom zu machen, weil er halt spezielle Kraftwerke vorhalten muss und möchte auch nicht immer unbedingt. Und daher kann es dann schon, wird es sich über den Preis regeln, wann halt was wie günstig ist. Und da kann ich dann halt als Kunde mehr dran teilnehmen, als wenn ich immer meinen teuren Durchschnittsstrompreis nutze.
Ja, verstehe.
Und ich glaube auch für einen durchschnittlichen Autofahrer interessant, weil wenn Sie so im Bekanntenkreis schauen oder vielleicht bei sich selber, es gibt viele Leute, die schauen an, ja, wo zahle ich einen halben Cent weniger oder einen Cent weniger beim Tanken? Dann wird dann irgendwie, weiß Gott, wohin gefahren, weil es da billiger ist.
Ja, das, ich bin ganz ehrlich, ich habe das früher auch gemacht, aber das habe ich aufgehört, weil man muss auch die Zeit irgendwo aufrechnen, finde ich. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn ich zu Hause einfach die Steckdose anstecke, den Preis eingibt, den ich bezahlen möchte und dann muss ich nicht das die ganze Zeit auf dem Schirm halten.
Ja, stimmt schon. Und dann überlegen Leute, ja, wann werde ich wieder das Auto fahren oder fahren vielleicht einmal mit dem Fahrrad, weil dann weiß ich, am Sonntag ist immer der Strom billig zum Beispiel. Und ja, irgendwie sowas wird dann passieren. Da sind Leute sehr kreativ.
Krass. Ja, das, aber es bedeutet natürlich auch, dass man, gut, aber es macht ja auch nicht jeder, weil ich gerade sagen wollte, das bedeutet ja dann auch, dass man sich sehr stark nach dem Ganzen richten muss, aber muss ich ja gar nicht. Also ich kann ja trotzdem, das ist dann wieder Angebot und Nachfrage, wenn ich jetzt unbedingt fahren möchte oder wenn ich meinen Akku unbedingt voll haben möchte, dass ich dann einfach voll lade und fahre.
Ja, dann muss ich halt den sauren Apfel beißen, aber das Gleiche, was man dann muss, wenn ich einen Verbrenner an der Autobahntankstelle tanken muss, das ist auch Ecke teurer.
Ja.
Das ist so die vergleichbar ähnliche Situation.
Ja.
Für manche Leute wird es teurer, für manche billiger. Das hängt halt stark davon ab, wie flexibel man ist.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir gesagt, oder Sie haben gesagt, es ist technisch gesehen, es ist möglich, das auf ein großes, also groß zu skalieren mit dem Verkehrsaufkommen, das wir gerade haben, groß zu skalieren, auch realistisch umsetzbar. Wie sieht es denn aus von den Rohstoffkapazitäten, die ich dafür benötige? Ist das überhaupt möglich? Weil Deutschland hat ja keine Lithiumvorkommen oder sonstiges.
Das ist eine interessante Frage. Es gibt einige Hochrechnungen, was so Lithiumerzeug oder Lithiumvorräte angeht, dass man das wohl gut darstellen kann. Also den ganzen Verkehr auf Lithium-Ionen-Basis umstellen könnte. Also es gibt es. Problem mit Lithium aktuell ist es, dass es noch nicht in den Mengen gefördert wird, wie man es braucht, weil einfach die Infrastruktur nicht da ist, weil es baut keiner einfach Minen in der Hoffnung, dass man mal 30 Jahre später mal irgendein Metall verkauft. Das ist Irrsinn. Ja. Passiert deswegen nicht, deswegen gibt es halt Angebot und Nachfrage, gewisse Menge, die produziert wird, was aufgenommen wird. Und Lithiumproduktion wird mitwachsen mit dem, was halt an Bedarf da ist. Lithium hat einen Nachteil, kommt weltweit sehr verdünnt vor. Es gibt es überall, aber nicht wie Kohle, wo man einfach ein Loch in die oder Eisenerz, wo man ein Loch im Boden bohrt und das dann sehr hochkonzentriert fördern kann, sondern es sind wenige Prozent, die man in hoch angereicherten Lithium-Lagerstätten findet. Dann bauen sie irgendein Salz ab und da ist halt 1-2% Lithium drin. Das ist dann schon viel.
Okay, deshalb schwemmt man auch diese ganzen Regionen dann auf, die dann so total verwüstet sind.
Das ist das Problem mit jedem Bergbau.
Ja, okay. Also man versucht dieses Salz rauszuschwemmen, oder?
Okay. Das ist dann ähnlich, ja gut, wenn Sie Erdöl abbauen, erzeugen Sie auch riesen Umweltschäden oder im Kohleabbau zum Teil auch.
Ja.
Und das muss man halt schauen, dass man das halt umweltverträglich gestaltet. Das ist aber ein generelles Problem, wenn der Mensch irgendwo was aus der Natur holt, dass es, wenn man es nicht schön plant und alles sauber macht, halt Sauerei wird.
Hat man einen dicken Fußabdruck, ja, klar.
Und da muss man halt schauen, dass man das in den Griff kriegt.
Man muss sich nur daran zurückerinnern, wie diese, wie hieß sie gleich nochmal? Deepwater Horizon, diese Ölplattform vom Golf von Mexiko, kurz vor Texas in die Luft gegangen ist. Mhm. Das war ja auch eine Riesensauerei.
Ja, das stimmt.
Also klar, man ist es jetzt in Anführungszeichen gewohnt, weil es die letzten Jahre immer mal wieder passiert ist, dass irgendwie ein Öltanker ausgelaufen ist oder sonstiges. Das mit dem Lithium, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Berg- oder Abbau, wie nennt man es?
Bergbau,
ja. Mit dem Lithium-Bergbau.
Oder Tagebau ist es.
Genau, mit dem Lithium-Tagebau. Ja. Sieht man halt immer wieder diese Vorher-Nachher-Bilder, wo dann Regionen echt komplett verwüstet sind und auch auf Dauer erstmal verwüstet sind, bis da wieder was nachwachsen kann wegen dem Salz. Aber das heißt, auch rohstofftechnisch könnte das umsetzbar sein mit Lithium.
Das wäre mit Lithium umsetzbar und es gäbe auch noch Alternativen. Man kann auch Natrium-Ionen-Batterien bauen. Ja, da hat man Natrium gibt es in rauen Mengen. Also kein Salzwasser im Meer, haben Sie.
Ja klar,
Natriumchlorid. Ne? Genau, haben sie ein paar Prozent, glaube 4% sowas. Salzgehalt im Meer, so ungefähr müsste es sein.
Okay.
Lagen Sie mich da auf die Prozente fest, aber so, da ist sehr viel da.
Ja, und daran wird auch geforscht, dass man das wird nutzen kann.
Auch dran geforscht, gibt einige Natrium-Ionen-Batterien im Fahrzeug, glaube ich, noch nicht angekündigt. Einige haben einige technische Nachteile, Energiedichte ist schlechter. Also man muss schwerere und größere Batterien für die gleiche Reichweite ins Auto einbauen. Aber es wäre Alternative, da ist so viel da, das wird nicht ausgehen.
Okay, das wäre vielleicht zumindest eine Alternative für einen stationären Speicher dann.
Genau, für solche Anwendungen, kostengünstige Fahrzeuge vielleicht, weil wird sich dann differenzieren. Es gibt vielleicht für Langstrecke teure Autos mit Lithium-Ionen, für Kurzstrecke mit Natrium-Ionen-Batterien zum Beispiel. Sowas kann sich da differenzieren, das ist... Wird sich zeigen.
Ja, vielleicht macht man dann nicht mehr die Unterscheidung zwischen Benziner und Diesel, sondern zwischen Natrium und Lithium.
Sowas kann dann sein.
Das kann ja.
Das eine ist halt das Langstrecken und das andere ist das Stadtauto.
Genau, ja, so richtig. Ja.
So wie beim Diesel-Benziner fast auch.
Ich wollte es gerade sagen, das heißt, diesen Vergleich machst du beim Diesel und Benziner auch. Ja. Immer der Diesel ist in der Steuer teurer und in der Versicherung meistens und dafür ist der Sprit ein bisschen günstiger und ja, irgendwo ab einem gewissen Kilometerverbrauch oder Kilometer, die du jedes Jahr fährst, lohnt sich dann eher der Diesel oder eher der Benziner.
Das kann dann da auch so sein.
Ja, das könnte vielleicht tatsächlich eine Realität sein in der Zukunft. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Alternativen zu Lithium und Natrium? Gibt es irgendwelche abgefahrenen Forschungen, die gerade so passieren?
Also gibt es einiges, was noch drüber hinausgeht, wo ziemlich kompliziert dann auch wird von der Stabilität und von der Sicherheit her.
Ja.
Da gibt es einmal Lithium-Metall-Batterien, wo man dann statt mehr die Lithium-Ionen nicht mehr in einen Kohlenstoff einlagert, sondern direkt wieder versucht, als Metall abzuschalten. Kann man auch mit Natrium machen und anderen Metallen. Ist auch so in Richtung Aluminium oder Magnesium noch spannende Geschichten. Auch Aluminium und Magnesium gibt es auch mehr als genug auf der Erde. Schwierigkeit bei den ganzen Metallbatterien ist, dass man die Metalle wieder so abscheidet, dass es feinkörnig da drin liegt. Sondern sie wachsen dann gern so nadelförmig, wachsen durch einen Separator durch und dann brennt die Batterie ab. Das ist so, daran scheitert es immer noch so.
Wow, okay.
So diese Zyklenlebensdauer. Und so Lithium-Metall-Batterien kennt man als Knopfzelle, die sind in jedem Taschenrechner drin. Aber die kann man nicht wieder aufladen.
Ach, die Lithium. Ah, okay, ja, verstehe.
So Systeme, das ist sowas, so in der Forschung gerade sehr intensiv angeschaut wird, weil man kriegt die Energiedichte hoch und ja, dann wird das gute Stück leichter und dann können sie nur ganze Faktoren an Gewicht reduzieren.
Das ist nämlich ein guter Punkt, weil ich habe jetzt letztens nämlich erst gelesen, das wäre nämlich, ich sehe perfekt, wie wir da durchgehen, das wäre nämlich auch noch so eine Frage des Gewichtes, das dann die Fahrzeuge auch teilweise haben, weil inzwischen muss der für, wenn du so ein SUV kaufst von dem Automobilhersteller, der hier ums Eck ist, die wiegen ja teilweise über diesen 3,5 Tonnen. Und dann musst du schon so eine Art LKW-Führerschein oder Kleinlasterführerschein haben, nur um dieses E-Auto zu fahren. Und In Berlin war es jetzt zum Beispiel so, die Berlin hat sich Elektrofeuerwehrfahrzeuge angeschafft und die waren zu schwer für die Straßen. Also es ist ja schon ein Riesenthema, das dann auch die Energiedichte, die Sie gerade erwähnen.
Das ist gerade so bei den Nutzfahrzeugen, wo man wirklich an technische Limit der Straßen kommt, ein Problem. Und da macht es natürlich Sinn, Energiedichte zu steigern. Und im Pkw-Bereich denkt die EU inzwischen nach, den Pkw-Führerschein aufzubohren. Also von der 3,5-Tonnen-Grenze wegkommt in Richtung, weiß nicht, 4,3 oder sowas, damit man wieder Pkws fahren kann. Das ist so ein spannendes Thema.
Das ist ja extrem spannend. Vor allem, man muss sich ja mal überlegen, 3,5 Tonnen, das ist ja eh schon sau viel Gewicht.
Ja.
Und dann hockt, meinetwegen, keine Ahnung, eine Person alleine in so einem 4-Tonnen-Fahrzeug drin, um von A nach B zu kommen. Ich meine, klar, it is what it is, aber es hat ja auch seinen Grund gehabt, warum man eine gewisse Gewichtsgrenze festgelegt hat. Keine Ahnung, Bremsweg und weiß ich nicht, was da noch alles vielleicht mit berücksichtigt wurde.
Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich denke eher so Fahrzeugvolumen, dass man die großen Autos nicht mehr fahren kann, weil so bis jetzt waren der Pkw relativ leicht und nicht so groß. Und dann gab es halt die, ich komme einen alten Führerschein, wo ich noch 7,5 Tonnen fahren darf. Und
sie glücklicher.
Das ist dann, ich mache es nicht oft, aber das ist dann schon eine Herausforderung. Auch von der, man muss verdammt aufpassen, weil das halt völlig was anderes ist zum Fahren. Und das, denke ich, wird mehr so aus Verkehrssicherheitsgründen gewesen sein, dass man gesagt hat, man begrenzt es, damit die Leute nicht so riesen Dinger fahren.
Ja,
weil es halt dann für den restlichen Straßenverkehr ziemlich gefährlich wird, mit Abbiegen, Fahrradfahrer über den Haufen fahren. Und das ganze Thema, das wird der Grund gewesen sein.
Ja, ja. Also es gibt ja nicht umsonst den Lkw-Führerschein.
Ja, das ist da der Grund. Und dann hat man halt gesagt, ja, 3,5 Tonnen ist Lkw noch, ja, ein gutes Stück größer als ein Sprinter, aber noch kann man vielleicht den meisten Leuten zutrauen. Hat auch einiges an europäischen Harmonisierungsgründen gehabt, warum wir sich darauf geeinigt haben, weil andere Länder halt andere Führerscheine hatten und dann durften, wollte man nicht sagen, weil jeder darf 7,5 Tonnen fahren, weil die einfach nicht gewohnt waren oder nie gelernt haben. Das wird auch noch ein Grund gewesen sein. Und deswegen kam die Gewichtsgrenze. Und jetzt stellt man halt fest, PKWs, die klein sind, werden sauschwer. Man muss erhöhen. Das spannendes Thema mit dem Gewicht ist dann auch der Straßenverschleiß.
Ja.
Das wird interessant werden, wo das dann hingeht.
Ja, also ob man dann auch andere Materialien verwendet. Also auch allein die Tatsache, dass man dann weniger Öl verbrauchen wird, heißt ja dann auch, dass man gar nicht mehr so viel Teer herstellen kann. Ja. Also auch das ist natürlich dann wieder ein Thema. Und vielleicht gehe ich dann her und baue meine Autobahnen aus Beton oder sowas, damit die für immer halten, gefühlt.
Das ist, weil auch, glaube ich, auch lebensdauertechnisches Beton auch. Ich bin jetzt kein Straßenbauer.
Ja.
Wenn es gut wäre, würde man es wahrscheinlich mehr hernehmen. Wird verbaut, aber wo da die Vor- und Nachteile sind mit Straßenbaumaterialien, weiß ich nicht.
Wobei wir ja noch die ganz, ganz, ganz alten Autobahnen aus dem Zweiten Weltkrieg ja in Deutschland teilweise noch haben, die, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich es richtig im Kopf habe, tatsächlich immer noch die gleichen Autobahnen sind. Einmal abgefräst zwar schon teilweise, aber ansonsten immer noch die gleichen sind.
Ja, da kann man dann schon sowas machen, ja. Das ist, wo Sie das ansprechen, ein gutes Thema ist so die Verkettung der Produkte, die man jetzt hat, weil bei der Ölherstellung oder Benzinherstellung ist das Hauptprodukt, was die Raffinerien machen, Benzin und Diesel und Heizöl, fallen viele, viele andere Produkte an, die man für die Kunststoffindustrie zum Beispiel braucht oder die ganze großer Teil der Chemieindustrie, alles, was irgendwie organische Substanzen herstellt, hängt irgendwie am Öl oder am Gas dran, weil die kostengünstigsten Ausgangssubstanzen sind, die man halt in großen Mengen da hat.
Ja.
Und da ist die ganze Industrie darauf ausgelegt. Und wenn man jetzt so deren Hauptprodukt wegnimmt, dann müssen sie alle Prozesse komplett umbauen. Weil dann müssen sie halt schauen, dass sie halt das aus dem Benzin und Diesel, das sie abtrennen, das ist dann da. Das kannst du schlecht einlagern. Und das muss dann auch wieder weiterverarbeiten, um andere Rohstoffe draus zu machen. Also wird da eine große Transformation da mitziehen.
Wahnsinn, oder? Was das alles für einen Rattenschwanz mit sich bringt. Also du denkst eigentlich, wir ändern nur in Anführungszeichen einmal den Individualverkehr und auf einmal hängt so ein großer Rattenschwanz mit dran und so viel mehr Industrien, die abhängig von den Restprodukten aus der Ölindustrie sind, dass sich da auf einmal nochmal komplett neue Geschäftsfelder entwickeln müssen, weil der Rohstoff sonst gar nicht mehr da ist. Also weil für den Ölproduzenten wird es sich wahrscheinlich weniger lohnen, irgendwie Diesel und Benzin herzustellen, damit es halt auch hergestellt ist, um noch ein paar Plastiktüten zu produzieren.
Und dann kann es dann sein, dass dann entweder Plastiktüten sehr teuer werden oder sehr günstig, je nachdem. Mhm. Und auch spannend ist dieser der Übergang von dieser Produktion von Benzin, Diesel, vielleicht Heizöl weg und dann eine andere Petrochemie zu machen, wo man halt speziell nur noch für Kunststoffe, Arzneimittel und restliche Chemie die Ausgangssubstanzen herstellt.
Okay.
Was langfristig, glaube ich, für die Menschheit sehr wichtig ist, weil die Vorräte an Erdöl und Erdgas und Kohle sind endlich. Und wenn man das alles verbrennt, dann tut sich die Menschheit dann irgendwann hart, Kunststoffprodukte zu machen.
Ja, und erstens das und zweitens alleine, also ich finde so Cradle-to-Cradle-Prinzip immer super, wenn ich sage, ich stelle was her, dann hat es eine gewisse Lebensdauer, die bei der Plastiktüte relativ kurz sind in der Regel. Und im besten Fall schaffe ich es aber dann, dieses Produkt wieder zurückzuführen in den Kreislauf und eine neue Tüte meinetwegen draus zu bauen. Also Cradle to Cradle, wie gesagt. Und das Schönste wäre ja, oder das größte Problem, das ich dann da sehe, ist, dass halt super viel Müll einfach produziert wird. Also wenn man sich mal anguckt, wo unser ganzer Müll landet, Wir sind zwar hier großer Recycling- und Mülltrennungsweltmeister, aber teilweise wird ja in den Verbrennungsöfen der Mülldeponien oder der Müllverbrennungsanlagen, Verwertungsanlagen heißt es eigentlich, Papier mit zugegeben, damit der Restmüll besser brennt. Ja. Und, das wäre halt einfach viel schöner, wenn ich sage, okay, ich recycle dieses Papier komplett, ich recycle meinen gelben Sack oder den Kunststoff komplett oder ich habe Kunststoff, der gar nicht recycelt werden muss, beziehungsweise ich stelle gar keinen Kunststoff mehr her, sondern habe, keine Ahnung, Läden, die mir meine Nüsse offen verkaufen ohne Plastiktüten. Das ist natürlich noch besser.
Alles von Vorteil, aber wenn Sie irgendeinen Kunststoff machen, der mehrmals recycelt wird, ist immer noch besser, als wenn Sie das Öl gleich verbrennen.
Ja.
Oder das schöne Beispiel, das Sie gebracht haben, Sie machen erst die Kunststofftüte draus und dann verbrennen Sie es und machen noch Wärme draus, ist immer noch besser, als einen Kohlenwasserstoff gleich zu verbrennen. Es ist nicht optimal, aber ist immer noch ein bisschen besser.
Das stimmt, ja, das stimmt. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Absolut richtig, ja. Dass man die Plastiktüte eigentlich so als Zwischenprodukt betrachtet, statt es direkt zu verbrennen, ja. Clevere Sichtweise.
Nicht das beste Heizmittel, alte Plastiktüten, aber es ist besser, aber nicht optimal.
Verbrannt wird irgendwas sowieso. Den Diesel haben wir sowieso in unseren ganzen Heizkanistern im Keller stehen.
So ist das.
Ja. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, dass es möglich sein wird und so weiter und so fort, dass es auch, dass ganz viel Forschung und so weiter reingesteckt wird, dass sich die ganze Automobilindustrie letzten Endes gerade am Umkrempeln ist. Nicht zuletzt wegen Tesla und nicht zuletzt vor allem auch wegen dem chinesischen Markt, Stichwort BYD. Die haben VW gerade in China den Rang abgelaufen dieses Jahr, wo sie erstmals mehr Fahrzeuge als der VW-Konzern verkauft haben, wobei man dazu sagen muss, dass der Großteil der verkauften Autos vom VW-Konzern immer noch Verbrenner waren in China und BYD einfach ein reiner E-Mobilitätshersteller ist. Wie sehen Sie denn den deutschen Automobilmarkt? Sind wir da noch oder bleiben wir konkurrenzfähig? Oder haben diese Newcomer, ich meine, Tesla gibt es jetzt noch nicht ewig, aber deutlich weniger lang als die deutsche Automobilindustrie, haben wir da Chancen oder laufen uns die den Rang ab?
Das ist eine spannende Frage, ja. Das ist, und eigentlich kann man sehr froh sein, gab auch für die deutsche Autoindustrie, dass Tesla gab oder gibt. Das waren so die ersten, die ein richtiges Auto als Elektroauto geplant haben, ein Auto, das Spaß macht, das man kaufen mag und nicht ein Verzichtsauto ist. Weil viele andere Elektroautohersteller, die es zu der Zeit gab, wo ich dann damals bei BMW vor Ewigkeiten war, haben nicht Auto im Kopf gehabt, sondern die haben Fahrrad im Kopf gehabt und wollten es irgendwie elektrifizieren. Es gab so viele kleine Nischenfirmen, die halt so Verzichtsauto mit Elektroantrieb gemacht haben, die kaum jemand, sei denn er war sehr begeistert von der Ökologie und wollte sparsam und nachhaltig leben und das war so sein Lebensziel, die wollten die Autos, aber der durchschnittliche Autofahrer dachte, nehme ich ein Auto, das ist was Gescheites. Da war Tesla anders. Die wollten ein richtiges Auto machen, das Spaß macht, das ordentliche Reichweite hat, unendlich viel Leistung.
Ich wollte gerade sagen, also 600 PS oder was die da teilweise auf die Straße ballern.
Das geht halt so nebenher, weil wenn sie große Batterien für Reichweite einbauen, kommt die Leistung quasi umsonst mit und dann macht man so, was kann.
Ach, daran liegt es, weil die Leistung sowieso schon vorhanden ist. Ja. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum baut man überhaupt so krass viel Leistung in ein Fahrzeug rein? Macht es dann nicht mehr Sinn, lieber eine lange Reichweite zu haben? Aber es macht scheinbar keinen Unterschied.
Das kommt mit und Elektromaschinen werden nicht so viel größer, gut, skalieren mehr, werden nicht so gigantisch groß, wenn ich viel Leistung reinbringe. Und ich kann Elektromaschinen gut überlasten für eine kurze Zeit. So ein paar Minuten kann ich das leicht das Doppelte von der Dauerleistung rausholen. Und das reicht ja beim Auto zum Beschleunigen völlig aus, weil sie rufen nicht dauernd 600 PS ab, sondern für ein paar Sekunden, wenn es beschleunigen. Und da ist es einfach da. Und dann macht es dem Kunden Spaß und er will es haben und kauft es.
Okay.
Und wenn Sie selbst ein durchschnittlich motorisiertes Elektrofahrzeug gewohnt sind, dann ist jeder überdurchschnittlich motorisierte Verbrenner einfach Fahrt dagegen.
Weil das Elektrofahrzeug ja auch bis zum Ende hindurchzieht.
So ist es, ja.
Ohne Turboloch und ohne alles.
Das ist. Und das ist, wo man dann so Teslas geschafft hat, ein begehrenswertes Produkt zu machen, was in manchen Aspekten deutlich besser ist als ein Verbrenner und in manchen nur ein bisschen schlechter, was die Reichweite angeht, aber jetzt nicht so viel schlechter wie andere, wie die ganzen Elektroautos, die es davor gab. Die halt dann vielleicht Verbrenner waren, die man umgebaut hat als Elektro, die zwar ein bisschen Leistung hatten, aber 100, 150 Kilometer Reichweite auf dem Papier hatten, die keiner haben wollte. Mhm. Und das war gut, glaube ich, für die deutsche Autoindustrie, dass die wach geworden sind und sagen, es gibt jemanden, der macht das und wir machen lauter Quatsch. So mit den 150 Kilometer Konversionsfahrzeugen. Das hat die wachgerüttelt. Und jetzt kann man hoffen, dass da der chinesische Markt oder die chinesischen Autohersteller nicht die Autoindustrie platt macht. Die europäische. Kann passieren, weil sie...
Das kann man hoffen.
Dass es nicht passiert, ja.
Wow, okay.
Das ist gerade so, die Nicht-Premium-Hersteller, wenn man anschaut, so Opel, Ford, VW-Konzern, PSA-Konzern, die jetzt nicht so im oberen Marktsegment unterwegs sind, glaube ich, stehen da ziemlich im Wettbewerb. Weil chinesische Fahrzeughersteller machen sehr gute Elektroautos, die haben sind, was Sicherheitsstandards angeht, vorne dran.
Wirklich?
Chinesische Sicherheitsstandards für Elektroautos sind härter als alle anderen weltweit. Und dann bauen die Produkte, die gut sind, haben eine eigene Batterieindustrie, haben die komplette Wertschöpfung im Haus, können den Preis vom Auto von Anfang, vom Lithium bis hin zum fertigen Fahrzeug, alles ist an einer Hand. Haben sie ganz andere Möglichkeiten, den Preis zu gestalten.
Also das heißt, ich kriege vom chinesischen Hersteller ein günstigeres Fahrzeug, das gleichzeitig auch noch sicherer ist, mit der gleichen Reichweite. Mhm. Puh, da können wir uns warm anziehen.
Dann haben wir. Und wenn Sie dann nicht auf diese Faktoren, dass jetzt da Audi, BMW oder Daimler draufsteht, Wert legen, so der durchschnittliche Autokunde, der vielleicht auch mal einen Japaner oder einen Koreaner fährt, der wird auch einen Chinesen anschauen, wenn es billiger ist.
Krass.
Und wenn man sich die Verkaufspreise in China für die Elektroautos anschaut und die chinesischen Autohersteller legen sicher kein Geld drauf, die wollen da was verdienen dran und mal das dann anschaut, was das bei uns kosten würde oder was die bei uns kostet, verdienen die im Moment noch richtig Geld, weil bei uns der Markt es hergibt. Bloß wenn die jetzt dann auf die Idee kommen, ja, machen wir es wieder, die können jeden, wir haben eine Riesenspanne, wo man den Preis senken kann und da kannst du immer billiger als ein europäischer Verbrenner sein, immer etwas günstiger als ein europäisches Elektroauto sein und dann kommt man in so Situationen rein, die man mit anderen Technologien auch kennt. Das muss man so anschauen mit der europäischen Handyindustrie, was da vor ein paar Jahren passiert ist, alles verschwunden.
Stimmt.
Mit kein Handy oder kaum, ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche in Europa produziert werden.
Ja, also wir hatten ja Nokia, BlackBerry?
War eine andere Firma, war RIM. Die haben die Blackberries gemacht, amerikanische, Nokia, europäische, Siemens. Hatte seinerzeit sehr, sehr gute Handys.
Stimmt, ich hatte einen Siemens, das war mein erstes.
Ja. Ja. Super robuste Teile, aber beide verschwunden.
Alle verschwunden, ja.
Oder andere Industrien, wenn man ein bisschen länger in die Vergangenheit zurückschaut, deutsche Fernsehindustrie. Spätestens dann durch Einführung oder mit dem Aufkommen von den TFT-Displays verschwunden.
Ja.
Ein paar Markennamen existieren noch, die dann zum Teil chinesischen Firmen können, die das dann im deutschen Supermarkt verramschen. Da finden Sie manche Markennamen wieder, aber alle weg. Großer Teil der deutschen Kameraindustrie. Die super Filmkameras herstellen. Ein paar Markennamen existieren noch, gibt einen kleinen Profibereich, wo die das nicht noch Fuß gefasst haben. Rest so für einen Durchschnittskunden verschwunden.
Ja, das waren die, die nicht wahrhaben wollten, dass Digitalkameras. Ja.
Und das ist, wenn man so, gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, wenn Sie da schauen. Und das ist, wo ich Angst habe um die deutsche Autoindustrie, dass das so ähnlich passiert. Wir haben ein mechanisches Produkt. Dort gibt es ein besseres, günstigeres, elektrisches Produkt. Und das ist so, was die Industriehistorie sich durchzieht. Und dass das verdrängt wird.
Okay. Also es klingt für mich danach, als hätten wir uns so oder würden wir uns so ein bisschen auf den alten Lorbeeren ausruhen oder haben uns sehr lange auf den alten Lorbeeren ausgeruht. Aber gibt's nicht irgendwie so einen USP, also so ein Alleinstellungsmerkmal, den die deutschen Automobilhersteller haben, wo wir sagen, okay, da sind wir aber noch besser?
Überlegen. Achselzucken, ja. Gut, so einiges so designtechnisch, aber kann man auch, das ist Geschmacksfrage. Ja. Wenn viele Autos auch wieder so gedesignt, dass sie für den chinesischen Markt passen. Wenn man manche chinesischen Autohersteller anschaut, wie MG zum Beispiel, die bewusst europäische Designs machen, die den Europäer gefallen, verliert man da ein USP. Vielleicht noch ein bisschen, was so Fahrdynamik, Fahrverhalten angeht, vielleicht sind es noch ein bisschen besser und sportlicher abgestimmt, aber das kann man auch nachmachen.
Weil es inzwischen halt einfach nur noch Software ist.
Ja, letzten das Endes. Und vielleicht noch ein bisschen noch Fertigungsqualität und ein Stück, was man da Erfahrung drin hat, was auch ein Tesla jetzt hart lernen muss, wie mache ich große Volumina in einer guten Qualität. Das können die deutschen Autohersteller noch, können die hervorragend, aber das kann man alles lernen.
Ja, vor allem der Tesla macht ja das weitestgehend automatisiert. Also bei uns ist ja noch ganz viel Manpower steckt da noch dahinter. Und der Tesla versucht ja so viel wie möglich zu automatisieren in seinen Produktionsanlagen.
Ja, das liegt daran, die baut seine Anlagen neu auf und hier hat man bestehende Anlagen. Und dann, wenn ich es neu mache, mache ich es gleich so, wie man es jetzt heutzutage macht. Und man hat nicht diesen alten Invest, der alles da ist, der super ist. Und den nutzt man natürlich aus, aber dann baut man nicht schnell in Ingolstadt ein neues Audi-Werk hin, bloß weil ich jetzt ein bisschen bessere Produktionsstraßen habe.
Das ist nicht wirtschaftlich. Und auch die Gewerkschaft würde dir dann einen Strich durch die Rechnung machen, mal abgesehen davon.
Und da tut sich halt ein neuer leichter. Und dann stehst du im Wettbewerb, du hast noch alte Anlagen, die sind gut und funktionieren, aber ein anderer kann es besser, weil er es neu hinbauen musste. Da wird er gezwungen zu seinem Erfolg.
Boah, okay.
Das ist, wo ich mal halt Angst kriegen kann.
Wo siehst du da deine Zukunft dann als deutscher Professor und Ingenieur natürlich auch irgendwo?
Da muss man schauen, dass man unsere Absolventen passend ausbildet, dass die da die Möglichkeit haben, einen Wettbewerb zu bestehen.
Und was sind so die zentralen Themen, wo du sagst, dass wenn wir da schaffen, ganz, ganz oder sehr gut zu werden, dann haben wir wieder einen Vorteil am weltweiten Markt?
Und man muss schauen, dass man Produkte macht, die besser sind. In allen möglichen Aspekten.
Also das heißt Batterien?
Batterien muss man, da liegt daran Batterien schwierig, weil Rohstoffthema und die ganze Industrie verschwunden ist. Es gab ja genug Batterieindustrie in Deutschland, die ist so in den 60er, 70er, 80er, 90ern verschwunden, so Stück für Stück. Ist immer weniger geworden.
Warte hätten wir halt noch, oder?
Die existieren noch. Le Clocher gibt es, älteste Batteriefirma.
Okay.
Machen auch Lithium-Ionen-Batterien, tolle Produkte. Gibt es auch eine europäische Schweizer Firma, die aber Deutschland produzieren.
Aha.
Ein paar kleine gibt es noch. Es gibt was, aber die sind halt winzig im Vergleich zu den asiatischen Herstellern.
Ja.
Aber das ist ein Thema, vielleicht schaffen wir es da nochmal irgendeine neue Zelltechnologie zu finden, wo man Anschluss finden kann. Das und dann halt schauen, dass man da vernünftige, gut produzierte Produkte draus macht.
Ja. Okay. Vielleicht ist das Produkt auch irgendwann gar nicht mehr das Fahrzeug selber. Also wenn ich mir so den Markt die letzten Jahre angeguckt habe, und BYD ist jetzt auch noch nicht so alt, wenn ich mir den Markt die letzten Jahre angeguckt habe, irgendwie gefühlt jeder kann gerade ein Elektroauto herstellen.
Ja.
Du kaufst dir irgendwie den Akku zu, dann kaufst du dir noch irgendwie die Rohkarosse zu, packst irgendwo dein Emblem vorne drauf und let's go.
Ja.
So ungefähr, also ein bisschen überspitzt natürlich, aber da sind ja die Elektroautos wie aus dem Boden geschossen. Das ist dann natürlich die Frage, wo die Industrie sich langfristig hinentwickelt. Mhm. Ob das überhaupt noch das Produkt sein wird, das man verkauft.
Ja. Produkt ist letztendlich eine Mobilitätsdienstleistung, wo es jemand dann egal ist, wer das Auto hat, wie das Auto gestaltet ist. Hauptsache ist es sauber, ich kann mich reinsetzen und das Auto fährt vielleicht selber mich von A nach B. Aber das ist dann wieder ein Bereich, gerade so die europäischen Premium-Hersteller. Die differenzieren sich davon, die machen ein Produkt, das der Fahrer für sich haben möchte, legt dafür richtig viel Geld hin. weil er was davon hat. Und die haben dann ein Problem, warum da kauft es ja keiner. Weil wenn ich jetzt da irgendein Miettaxi habe, das mich von A nach B holt, dann interessiert mich das nicht, wer das hergestellt hat. Und das ist da, das beschleunigt eigentlich den Trend sogar noch.
Okay, also die Zukunft bleibt spannend.
Das ist ein spannendes Thema und hoffen wir auch gerade so für Ingolstadt, dass sich das Ganze...
Das ist halt genau der Punkt. Du bist halt in Ingolstadt oder gerade in Bayern mit Audi, BMW, aber auch im Schwaben mit Daimler und Porsche, im Norden dann noch VW. Und wie sie auch gerade gesagt haben, wir haben halt ganz viel Industrie, die damit dranhängt. Also es sind ja nicht nur die OEMs, sondern die Tier 1, 2, 3, die ganzen Dienstleister, die damit dranhängen, ist ja ein riesengroßes Feld.
Das ist ein großes, wenn das wegbricht, eine Katastrophe.
Ja.
Und das ist auch ganz witzig, jetzt hier in dem Brick zu sitzen. Das war eine ehemalige Spinnereimaschinenfabrik, wo mein Opa gearbeitet hat.
No way.
Und das war mal die Ingolstädter Firma. Schubert und Salzer. Die war größer als Audi mal eine Zeit lang.
Ach, crazy.
Und ist jetzt in Rita aufgegangen und Firma schrumpft und schrumpft. Also, kompliziertes Feld und so ändern sich halt die Industrien und ich hoffe nicht, dass wir irgendwann mal irgendwelche Nachfahren dann mal im Audi im Keller sitzen und sagen, da war mal ein Autohersteller. Das möchte ich nicht, das wäre Katastrophe.
Ja, aber who knows, ja, aber wer weiß, was passiert und vielleicht gibt es dann irgendwie eine andere Industrie, die in Deutschland dann groß wird. Mir fällt gerade keine ein, aber wer weiß, ob es da nicht dann irgendwie was anderes gibt, das nachkommt.
Und das muss man halt schauen, dass wir da gerade so die Absolventen, die wir bei uns ausbilden, dass die Möglichkeit haben, da neue Industrien zu gestalten.
Ja.
Dass dann da schauen, das, was man da ist, weiter stärken, dass es lange, möglichst lange hält und dann auch die Möglichkeit hat, dann was anderes zu machen.
Interesting. Sie haben gerade auch noch das Thema Sicherheit angesprochen, dass die Chinesen da deutlich besser sind als oder einen höheren Anspruch haben, einen höheren Sicherheitsanspruch haben als wir. Da fand ich es total spannend, ist vielleicht das richtige Wort. Da hat es doch letztens diesen Brand gegeben auf dem Schiff, also ob Sie es auch mitbekommen haben.
Ja.
Weiß man inzwischen, ob das Elektroautos waren?
Ich weiß nicht, was die Brandursache war. Das ist eigentlich das Spannende, weil woher kommt das Feuer, muss man wissen. Und dann, wenn halt Elektroautos drauf sind, das von außen brennt, brennen die mit? Oder war ein Elektroauto die Ursache? Man weiß es nicht, das ist im Moment Spekulation.
Ja. Momentan ist es ja auch so, also das ist ja auch eines ihrer Fachgebiete, die Sicherheit der Elektrofahrzeuge. Man kann die momentan nicht löschen, oder?
Kann man schon. Es geht eigentlich nicht viel anders als ein Löschen von einem anderen Fahrzeug mit viel Wasser. Das ist so übliche Vorgehensweise, Batteriesysteme zu löschen mit viel, viel Wasser, weil das Wasser reagiert mit den Bestandteilen der Batterie ab. Und dann ist das System nachher tot. Die Schwierigkeiten, die man hat, ist, das Wasser in die Zellen reinzubekommen, da wo man es hinhaben möchte. Weil sie haben halt um die Zelle das Zellgehäuse, dann noch ein Batteriesystemgehäuse, vielleicht noch ein Modulgehäuse drumherum und das Auto. Das Wasser da reinzubekommen.
Man baut ja auch die Zelle so, dass sie dicht ist, ne?
Genau. Klar. Und drum kriege ich so einen Brand schwer aus. Und wenn er mal aus ist und ich nicht weiß, dass ich jede Zelle deaktiviert habe, kann es wieder zum Brand kommen. Und das ist so der Unterschied für die Feuerwehr. Man muss sicher deaktivieren. Und es dauert länger als löschen und wenn man es gelöscht hat, kann man so nicht sicher sein, seit man das ganze Auto unter Wasser gesetzt, dass es nicht wieder kommt. Das ist so die Herausforderung, die man hat.
Ist das jetzt auch der Grund, warum man die Autos in so mit Wasser befüllte Container schmeißt und die da ausbrennen lässt?
Das ist so der letzte Schritt, den man machen kann, es garantiert tot zu machen. Man vermeidet es zu machen, das zu tun. Also wenn man es nicht ganz klar ist, dass es brennt oder weil ich das Auto komplett damit zerstöre. Und da haben sie dann als Feuerwehr das Problem, wenn sie halt sagen, ja, das ist ein Elektroauto, das ist ein bisschen verbeult und ich flute das, dann wird die Versicherung sofort sagen, ja, spinnst du, das ganze Auto kaputt gemacht. Und darum versucht man halt, das nicht immer zu machen, sondern nur, wenn es nicht anders geht. Und das war mal so ein Ansatz mit den Flugcontainern so vor 5 Jahren, wo man aufgekommen ist, sagt, das geht immer, aber es ist nicht klug.
Okay, also das heißt, die Feuerwehr hat dann inzwischen auch Methoden gefunden, was dann...
Das entsteht gerade, da sind wir auch mitbeteiligt. Und
cool.
Es gibt so Ansätze zum Beispiel, ist auch wieder verworfen worden, dass man so Löschlanzen, also Stahlstifte in die Batterie reinjagt, wo man Wasser reinspritzt. Das ist immer gefährlich, weil ich könnte scharfe Zellen treffen, möchte man auch nicht mehr machen. Wenn man bei Brandbekämpfung geht, ist das Wichtigste erstmal, dass den Feuerwehrleuten nichts passiert.
Total, ja.
Das ist so erste Priorität und dann Leute retten und dann Brand bekämpfen. Und andere Ansetzungssysteme gibt, die man unter die Autos schiebt, die dann mit so Hochdruck sich durch die Batterie durchbohren. Mit Wasser können sie Stahlbleche wunderbar schneiden.
Ja, stimmt.
So Ansätze gibt es, oder wo sie ins Löschwasser noch Sand oder Metallspäne beimischen, die dann für so ein, ja, erst das also Wasserstrahlschneiden funktionieren. Also da gibt es spannende Entwicklungen, dass ich halt in die Zellen das Wasser reinbekomme, ohne dass ich das ganze Auto unter Wasser setzen muss.
Mhm. Welche Gründe gibt es denn, dass so eine Zelle überhaupt in die Luft geht?
Ja, verschiedene. Das ist also, so Lithium-Ionen-Zellen mögen verschiedene Dinge nicht. Sie mögen es nicht zu heiß haben, sie mögen nicht überladen werden und es soll innen drin kein Kurzschluss stattfinden. Mhm. Und Brandursachen kann einmal von außen sein, es brennt einfach die Umgebung von Brandstiftung bis irgendeine andere Ursache, dass das Fahrzeug brennt und die Batterie mit anzündet. Das ist so quasi der langweilige Fall, aber nicht so der seltene.
Wirklich?
Ja. Es gibt so ein Verbrenner, brennen pro Jahr so 20.000 ab, aus verschiedensten Gründen.
Wow, das ist krass. Ja. Davon hört man nichts, gell?
Ja, das ist so langweilig, weil es passiert dauernd.
Okay, krass.
Und dann Unfälle, elektrische Defekte, Brandstiftung, alles Mögliche passiert da.
20.000 Fahrzeuge?
So, pro Jahr in Deutschland.
Okay.
Und ja, dann bei den Elektroautos sind es weniger.
Auch interessant,
auch,
gell?
Ja, auch wenn man es runterbricht auf gefahrene Kilometer, ist es wohl weniger. Es gibt keine guten Statistiken, aber was man so sieht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer.
Aha. Und warum sollten Kurzschlüsse entstehen in der Batterie?
Da gibt es zweiter Fehler, was passieren kann. Machen wir Stück für Stück vom Einfachen zum Komplizierten. Zweite, man kann einen elektrischen Defekt im Ladegerät oder beim Rekuperieren haben, dass die Zellen überladen werden. Mögen nicht, platzen auf, können brennen.
Okay.
Deswegen habe ich an jeder Zelle über eine Überwachungsschaltung dran, die Temperatur und Spannung von der Zelle misst. Und wenn ich die Parameter überschreite, schalte ich einen Speicher ab. Wenn das versagt, kann es zum Brennen kommen.
Okay.
Und hat jedes Batteriesystem, auch im Handy, und ist das überall eingebaut, darum passiert da wenig. Und das Tückische, also das Schwierigste, was man haben kann, ist ein interner Kurzschluss in den Zellen. Also wenn Sie zwischen den beiden Elektroden haben Sie einen dünnen Separator drin, und wenn der durchbohrt wird, kann sein, dass die Batterie sich dadurch entlädt und heiß wird und brennt.
Ah.
Und da können Sie von außen nichts machen, außer löschen. Weil dann können Sie die Batterie nicht abschalten, das nützt Ihnen nichts.
Klar, weil es mechanisch kurz geschlossen wurde.
Das sind so die gefährlichen, tückischen Fehler.
Okay. Weil ich mal von jemandem gehört habe, der gesagt hat, ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her, der hat gesagt, er wird sich kein Elektroauto in die Garage stellen und es dort laden.
Fragen Sie mal, wo das Handy lädt.
Ja, das stimmt. Wobei das Handy, das kann ich nehmen und dann weg. Ja. Schmeißen ja. Oder rausschmeißen. Oder
das machen Sie immer in der Nacht, wenn Sie schlafen.
Okay.
Das ist, und wenn Sie, das ist zwar deutlich kleiner, so eine Handybatterie, bloß wenn das dann irgendwo auf dem Tisch liegt oder auf der Couch, wo brennendes Material ist, dann kann die Wohnung brennen.
Ja, das stimmt.
Das ist also vom Elektroauto ist größer, Sie haben mehr Zellen drin, die Wahrscheinlichkeit eskaliert damit, dass Sie einen Fehler drin haben. Andererseits sind die Zellen besser qualifiziert, besser überwacht als in vielen Consumer-Geräten.
Ach wirklich, oder? Ja. Besser kontrolliert sogar.
Das ist, also da ist so, ich glaube, viel Batteriebrand, so billige Batterien in billigen Geräten, die man da hat, dann eher das Risiko.
Okay.
Gerade so billig Spielzeug, billig Elektronik, die man sich vielleicht so aus über Alibaba und solche Quellen kauft, dann, ich glaube, riskanter oder ganz billige E-Bikes und solche Sachen als ein Elektroauto, das man in der Garage hat.
Interessant, ja. Aber macht Sinn, dass die auch alle diese Schutzmechanismen haben müssen. Macht man sich aber überhaupt keine Gedanken darüber, dass das sein muss, weil, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach so wie Sie gerade sagen, so ein billiges Kinderspielzeug her. Das liegt dann da irgendwo, ist aus Kunststoff, der Kunststoff brennt vielleicht dann sogar noch gut. Zack, bumm, nachts passiert irgendwie was und schon brennt die Couch.
Genau, das ist
die
Spielzeugkiste und dann Couch und dann Wohnung und.
Okay.
Das sind so die. Also Brandgefahren fast größer als im Auto.
Als im Auto, okay. Interessant.
Weil man auch mal anschaut, welche Mengen an Handys und ganzen Elektrogeräten mit Akku, die man hat.
Ja. Wissen Sie das auch, wie viele Handys jedes Jahr abfackeln?
Weiß ich leider nicht, aber es scheint nicht so viel zu sein.
Ja, Ja, das wird man dich bestimmt mitbekommen, wenn das irgendwie sich häufen würde.
Wenn das dauernd passiert würde, scheint nicht so ein Problem zu sein.
Ich habe es mal eine Zeit lang mitbekommen, dass das manchen Leuten im Flugzeug passiert ist. Mhm. Und gerade im Flugzeug ist es natürlich ein Riesenproblem, weil wo tust du das Gerät dann hin? Mhm. Gerade Rauchentwicklung und kannst es dann vielleicht auch nicht sauber löschen, weil es ja auch irgendwie staubdicht verpackt ist zumindest und so weiter. Ja. Das habe ich mal eine Zeit lang mitbekommen, dass das ein paar Mal passiert ist mit diesen Billig-Handys.
Ja.
Aber jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr.
Nee, da hatte ich gerade einen, ich glaube, Billig-Handy-Markt ist ziemlich wieder weniger geworden. Und da ist auch natürlich bei den Batterieherstellern extrem viel passiert.
Ja.
Also die letzten Jahre anschaue, so größere Akkurufe hat man eigentlich kaum mehr.
Das stimmt, ja. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen, das ist jetzt eher ihr Feld, aber ich habe zumindest als Verbraucher jetzt eher oder auf der Verbraucherseite sitzend nichts wirklich mitbekommen.
Das ist anscheinend die Qualität so gut im Griff, wenn er überall maschinell in großen Stückzahlen hergestellt mit guter Qualitätskontrolle. Ich glaube, inzwischen macht man, jede Zelle wird geröntgt, dass man keine Partikel drin hat. Oh, das ist auch Standard. Und
okay. Apropos Sicherheit, Röntgen, Flugzeug, gibt es Ansätze, dass man die E-Mobilität, also Akkubetrieben, auch ins Flugzeug bringt?
Gute Frage. Also im Flugzeug fliegen sehr lange Strecken.
Genau.
Und das ist, glaube ich, so das Schwierigste, wo man die Elektromobilität hinmacht, dass man komplette Passagiermaschine rein elektrisch fliegt. Das, denke ich, wird sehr, sehr lange dauern. Da kann man vielleicht wieder mit Brennstoffzellen arbeiten, weil ich da mehr Energie mitnehmen kann.
Okay.
Was ein spannendes Thema ist, ist so Hybridflugzeuge, wo sie zusätzlich beim Starten die wesentliche Mehrleistung, die sie beim Starten brauchen, elektrisch bereitstellen. Ich brauche nur kurze Zeit, bis das Flugzeug oben ist, dass ich da so Zusatzleistung elektrisch bereitstelle und dann den Dauerenergiebedarf elektrisch über Verbrennungsturbinen mache.
Interessant, okay.
Das könnte interessant sein.
Ist man da schon dran, dass man sowas probiert?
Flugzeughersteller arbeiten an Elektrifizierung von Teilen des Flugzeugs.
Okay, wow. Weil die Dinger sind ja sauschwer, die Akkus. Ne? Also wir haben es ja gerade gehabt von den Autos. Deshalb hat mich jetzt einfach interessiert, ob man vielleicht dann aus dem Luft- und Raumfahrtbereich Technologien nehmen kann, vielleicht ins Auto implementieren kann, um dann wieder Gewicht zu reduzieren, Effizienz zu erhöhen oder wie auch immer. Mhm. Oder zumindest für Kurzstreckenflugzeuge oder sowas zu verwenden.
Aber da so rein elektrisch glaube ich da nicht. Nicht so schnell. Das wird wahrscheinlich deutlich nach dem Fahrzeug komplett elektrifiziert werden.
Okay, also wenn dann Wasserstoff so in die Richtung oder E-Fuels oder was
es da wird. Entweder Wasserstoff direkt in den Turbinen verbrennen oder über Brennstoffzelle dann E-Maschinen antreiben. So in der Richtung könnte ich es mir dann vorstellen.
Ja. Okay, nice. Ich find's echt total spannend, weil es waren jetzt schon ein paar Punkte dabei, wo ich so diesen Stereotypen im Kopf hatte, Elektromobilität und die brennen ja eh nur alle ab und wie soll das jemals gehen, da den Verbrenner abzulösen, wenn ich meine 1000 Kilometer Urlaub fahren möchte und so weiter. Aber ich finde es nochmal gut auseinandergenommen, das zeigt mir auch, dass man sich dieses System schon immer besser überlegt. Ich meine, so lange gibt es ja dieses Feld an sich noch gar nicht und man ist aber da schon gefühlt, zumindest so wie ich das jetzt beurteilen kann, schon sehr weit in dieser Planung und in der ganzen Verkehrsinfrastruktur gekommen, das auch wirklich auf die Straße zu bringen.
Das wächst so Stück für Stück. Und was man auch bedenken muss, so ein Auto ist ein relativ langlebiges Produkt mit langen Entwicklungszyklen im Vergleich zum Handy, das ich vielleicht alle zwei, drei Jahre austausche, hält ein Auto 15 Jahre. Und wenn Sie ein Durchschnittsalter der deutschen Autoflotte anschauen, müsste um die 10 Jahre sein. Und das dauert, bis so der Markt sich durchtauscht.
Also das heißt, wie lange geben Sie dem deutschen Automarkt noch, bis er komplett durchelektrifiziert ist?
Kann man so mindestens 15 Jahre.
Mindestens 15 Jahre noch?
Sie wissen ja jetzt, was jetzt ungefähr verkauft wird.
Ja.
Das ist das, was dann in 15 Jahren auf dem Shopplatz landet.
Ja.
Und dann, jetzt haben wir immer noch einen größeren Anteil an Verbrenner als Elektroautos, die verkauft werden. Und das dauert halt. Die kommen dann hinten raus. Und das wird schon nochmal so 15, 20 Jahre dauern, bis kaum mehr Verbrenner unterwegs sind.
Okay.
Wenn man jetzt Elektromobilität ziemlich schnell hochfährt, dann wird sich das durchtauschen.
Es soll ja bis 2035 oder ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr verkauft werden.
Genau, dann 15 Jahre drauf.
Spätestens dann.
Genau, sind sie 50, gibt es kaum mehr, außer ein paar Oldtimer, die mit dem Verbrenner fahren.
Wenn man die Oldtimer noch fahren lässt, was ich hoffe.
Ich auch, ja. Kann man dann Benzin wieder in der Apotheke kaufen. Und
genau, und können dann mit 500 Milliliter Flaschen den Tank füllen.
Genau, das dann sein, ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, bevor die auf dem Schrottplatz landen, kann man denn die Elektroautos auch wieder gut recyceln, insbesondere die Batterien?
Also man muss sie gut recyceln können. Das ist vorgeschrieben in der EU, dass sie vom Auto 95% des Gewichts wieder recyceln.
95%?
95%. Boah. Ich glaube, es kann sogar inzwischen sogar mehr ist, aber das war vor ein paar Jahren, waren es 95. Ich glaube, es kann sein, dass mehr ist, aber so sehr viel. Batterien muss ich komplett recyceln. Komme ich nicht drum, die kann ich nicht verwerten. Anders verwerten, muss recycelt werden.
Wie mache ich das? Also nutzen die sich nicht ab?
Die nutzen sich ab und ich kann. Dann kann man sie entweder stofflich wieder verwerten, indem man es jetzt komplett zerlegt, die Metalle wieder rausholt. Ein Teil kann man verbrennen, Elektrolyt, den kann man sie dann nicht wieder hernehmen. Kohlenstoff zum Teil versucht man wieder so zu recyceln, dass man Batterien hernehmen kann. Dann kann ich wieder neue Batterien draus machen. Ist noch nicht 100% alles umgesetzt, aber Handybatterien und so ist ja standardmäßig, dass die recycelt werden. Auch vorgeschrieben, kann ich auch nicht drumherum.
Okay.
Das ist so der stoffliche Weg. Und dann gibt es noch Ansätze, wo man überlegt, dass man die Batterien nochmal dazwischen, bevor man stoffliche Wiederverwertung geht, nochmal für irgendwas anderes hernimmt, stationäre Anwendung und so weiter.
Ah.
Kann man die nochmal weiter nutzen.
Und wie oft lässt sich sowas recyceln?
Das, wenn Sie es wieder komplett zum Metall zurück aufarbeiten, beliebig oft. Sie haben ein bisschen Verluste. Aber je besser man die Verluste hinbekommt, umso häufiger können sie die Zyklen fahren.
Okay, interessant.
Und das ist halt noch Kunst, jetzt so wieder die Metalle wieder so gut herauszubekommen, dass man sie wieder in Batterien einsetzen kann.
Okay. Ja, auch wieder ein neues Geschäftsfeld. Gell? Vielleicht ist das dann die Zukunft. Ja,
das wird dann sein, dass man, das Schöne ist, sie kriegen ja die Batterien gesammelt wieder. Und da haben sie alle Metalle hochkonzentriert drin. Nicht mit irgendwie 2% Lithium in einem Salzbergwerk drin, sondern da ist die große Kiste und da kannst du dann konzentriert wieder rausholen.
Ja,
da wird es dann neue Geschäftsfelder geben.
Und wenn man es clever macht, hat man ja, also wie gesagt, irgendwann ist dann vielleicht der Automobilmarkt gesättigt mit Elektrofahrzeugen und wenn man es dann clever macht mit dieser 15 Jahre Spanne, bin ich dann vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, okay, und jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo ich gar nichts mehr zusätzlich abbauen muss oder ganz, ganz wenig zusätzlich abbauen muss und kann das permanent recyceln und muss es nur noch be- und entladen.
Genau, so ist das. Fährt das so im Kreislauf und dann schiebe ich immer ein bisschen die Menge nach.
Interesting. Also, okay. Ja, ist schon spannend, was das für ein großes Feld inzwischen geworden ist und was sich da alles für Möglichkeiten auftun. Finde ich cool irgendwie. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja es hat ja früher schon mal den T2 gegeben, den VW eigentlich mal elektrifizieren wollte. Wissen Sie, warum er den Weg damals nicht eingeschlagen hat und warum er, also klar, warum er jetzt aufgewacht ist, ist logisch, aber warum er den Weg damals nicht von vornherein eingeschlagen hat?
Also wie der T2 genau elektrifiziert war, weiß ich nicht, aber so generell mit den älteren Elektroautos ist eigentlich damals mit der Batterietechnologie ein großes Problem gewesen, weil es die Lithium-Ionen-Zellen noch nicht gab. Die gibt es seit Anfang der 90er, so waren dann relativ schnell in den Laptops drin und dann so. So, Zeitraum, ersten Laptop, den ich hatte, da war noch eine Nickel-Metall-Hydrid-Batterie. Dann haben wir 95 gekauft und 98 gab es kaum mehr welche noch mit Nickel-Metall-Hydrid, wenn ich mich richtig erinnere. Also in ein, zwei Jahren hat sich das gedreht.
Ja.
Alles durch Lithium-Ionen ersetzt.
Ich glaube, ich hatte die Nickel-Metall-Hydrid noch in so einem ferngesteuerten Auto, ich die noch drin.
Da waren die lang, oder? Akkuschrauber und so.
Ja,
hat genau. Lang gedauert. Handy waren so die. So 2002 rum war noch mit Nickel-Metall-Hydrid fast alles, 2003 alles Lithium-Ionen. Das hat sich so verdammt schnell da gedreht. Und so im Power-Tool-Bereich, ja, waren das vor 10 Jahren so ungefähr, noch viel Nickel-Metall-Hydrid, Nickel-Cadmium. Und dann innerhalb von ein paar Jahren auch wieder alles Lithium-Ionen.
Aha.
Auch regulatorisch zum Teil bedingt, aber es sind einfach von den Leistungsdaten besser. Und jetzt wieder zurück zu den alten Elektroautos. Es gab also mehrere Wellen mit den Elektrofahrzeugen. So, wenn man ganz zurückschaut, so 1910, 20 in der Ecke, da hat man halt Bleibatterien und Eisenbatterien gehabt. Ja. So Nickel-Eisen. Energiedichte halt furchtbar schlecht im Vergleich, so ein Zehntel fast von dem, was eine aktuelle Lithium-Ionen-Zelle kann. Ein
Zehntel?
Ja.
Bei gleichem Gewicht, gell? Also wenn man überlegt, man kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir das von vorhin 300 Kilometer weit, 30 Kilometer ist schon eher nix. Ja.
Das war so, das war dann halt, kam dann immer wieder und auch so mit der T2, das müsste so Anfang der 80er gewesen sein, hat sich das halt energiedichte technisch ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht dieser Riesensprung. Und dann kam, so gab es in den 90ern auch nochmal Elektromobilitätswelle mit Natrium-Schwefel-Batterien und anderen verrückten Systemen, auch wieder mit viel mit Blei, waren energiedichte technisch nicht gut. Und Natrium-Schwefel und so Hochtemperaturbatterien, die man bei ein paar hundert Grad betrieben hat, sehr, sehr gefährliche Systeme, auch die wahnsinnig gebrannt haben.
Ui, okay.
Und deswegen auch wieder verschwunden, auch wegen der Reichweite. Und jetzt hat man es halt geschafft mit den Lithium-Ionen-Batterien, die halt über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre so von auf Zellebene von 100 Wattstunden pro Kilogramm auf aktuell 250 Wattstunden pro Kilogramm sich verbessert haben, kann man halt auf 500 Kilometer, 700 Kilometer Reichweite in einem immer noch schweren PKW darstellen.
Okay. Also, okay, verstehe. Also interessant, dass das die Idee schon früher in der Automobilindustrie vorhanden war, aber dann einfach die Technologie im Batteriebereich noch nicht so gut war, dass man es machen hätte können.
Das ist daran gescheitert. Sie haben irgendwas so 100, 150 Kilometer Reichweite gehabt, das ist zu wenig.
Ja, verstehe.
Und jetzt mit 500 aufwärts gibt es auch neue Autos, die 600 Kilometer mehr und mehr Reichweite auf dem Papier haben. Das ist das, wo ich im Alltag zurechtkomme.
Ja.
Wo ich dann auch mit Schnellladefähigkeit, mit der guten Ladeinfrastruktur jetzt keinen großen Nachteil mehr habe.
Cool. Ja, das macht langsam auch mehr, also so langsam fügen sich bei mir so die Puzzleteile im Kopf zusammen, wo das Ganze Sinn macht. Man ist ja auch teilweise jetzt dran, daran zu forschen, weil wir auch jetzt über Laden und so weiter und so fort gesprochen haben, das Ganze induktiv zu laden, insbesondere auch unterwegs induktiv zu laden. Mhm. Es gibt auch Konzepte mit Solarplatten aufs Dach integriert, um unterwegs zu laden. Was halten Sie von solchen Lösungen?
Also induktive Laden ist, glaube ich, sehr praktische, komfortable Geschichte für zu Hause, für die Garage zum langsamen Laden.
Ja.
Dann eine schöne Komfortfunktion, ich muss nichts einstecken, ich mache mich vielleicht am Kabel nicht dreckig, kann einfach faul mein Auto da drauf fahren. Da sehe ich die Zukunft drin, dass man sich das als Zusatzoption, weil es praktisch ist, kauft. Also da sehe ich es als erstes.
Ja.
So diese ganze Infrastrukturthemen, dass ich es auf der Straße mache, glaube ich nicht dran. Weil ich muss so viel Aufwand da reinstecken.
Ja.
Schwierig. Vielleicht mal so für an Seitenstreifen zum Parken, für die Leute, die keinen Tiefgaragenstellplatz hat. Dass man sowas als einfache Lademöglichkeit anbietet, eher als dass ich sowas Hochkompliziertes mache, dass ich beim Fahren laden kann, was ich nicht unbedingt brauche.
Okay, das heißt, wenn ich mich in der Stadt irgendwo hinstelle und das Auto steht da für eine Stunde, dann wird es induktiv geladen und dann, keine Ahnung, wenn ich vom Einkaufen wiederkomme.
Ja, so. Oder für einen Laternenparker, der keinen Tiefgaragenstellplatz oder Garagenstellplatz zu Hause hat.
Was ist ein Laternenparker?
Jemand, der sein Auto unter der Laterne parkt, weil er keinen Stellplatz zu Hause hat.
Also auch am Seitenstreifen, oder?
Ja, am Seitenstreifen, okay. Irgendwo in der öffentlichen Straße muss er sein Auto abstellen, weil er halt keine andere Möglichkeit hat. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil am Gesamtbestandteil ist, aber es ist, so klein ist der nicht.
Ich wollte gerade sagen, in den großen Städten, also wenn ich mir so die Parkplatzthematik anschaue, da ist meistens voll besetzt. Und wenn wir jetzt da wieder davon ausgehen, in ein paar Jahrzehnten gibt es nur noch E-Autos.
Genau.
Und alle haben vielleicht so ein Induktionsmodul drin.
Da, für sowas, da kann ich es mir eher vorstellen, als dass man das jetzt auf der Straße macht, wo ich drüber fahren, während dem Fahren laden kann. So schön und praktisch die Ideen sind.
Ja.
Aber ich müsste großflächig ausrollen. Dann haben Sie, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Kilometer Autobahn und noch viele 10.000 Kilometer mehr andere Straßen, wenn man da auf selbst einen kleinen Prozentsatz umbaut, müsste ich so viel Geld in die Hand nehmen. Und Straßenbau ist unendlich teuer, dass das Irrsinn ist, das großflächig zu machen. Vielleicht an ein paar ausgewählten Systemen, vielleicht für Busse, die vorgegebene Strecken fahren, an manchen Punkten aber dass man so die ganze Autobahn damit elektrifiziert,
Unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich, weil ich irrsinniger Aufwand und ich habe, wie gesagt, gute Batterien, wo ich halt immer gut nachladen kann.
Aber das sind nochmal gute Ideen, so wie das mit dem Bus, weil dann wird auch wieder, da muss ich nicht mehr so viel Batterie mitnehmen, sondern kann dann induktiv vielleicht mehr fahren. Ich meine, klar, also ich werde bei weitem nicht so viel Leistung reinbekommen wie mit dem Supercharger über induktives Laden, aber auch gerade der Bus hat eine riesengroße Fläche unten am Boden. Ja. Finde ich eine clevere Idee.
Da kann Sinn machen. Ich weiß auch, ich kenne die Fahrstrecken für den Bus, das ist ja planbar. Und ich habe gerade bei Bussen das Problem, oder an andere Nutzfahrzeuge, die so Strecken fahren, dass ich im Gewicht Probleme bekomme, weil ich die Straße kaputt mache oder es einfach zu schwer wird. Und dann müsste ich, wenn ich den komplett jetzt mit großen Batteriesystemen für lange Strecken elektrifizieren würde, dürfte ich weniger Leute mitnehmen. Und da kann ich da wieder was gewinnen.
Stimmt, ja. Clever. Und mit den Solarpanels, die Automobilhersteller teilweise auf die Dächer bauen?
Finde ich spannend. Gerade so für Leute, die kurze Strecken fahren, wenig Reichweite brauchen, kann ich damit viel nachladen. Gerade wieder beim Laternenparker, das Auto draußen stehen hat. Finde ich eine sehr, sehr kluge Idee, weil ich nutze die Fläche, die ich eh schon habe.
Ja, aber bringt das Panel so viel Leistung her?
Es ist überschaubar. Ja. Was hilft, ist aber, man fährt im Durchschnitt auch wenig. Also gerade so Kurzstreckenpendler. Wenn ich da so im Mittel immer wieder ein bisschen was nachladen kann, hilft's mir. Und selbst wenn ich jetzt nicht zu Hause regelmäßig laden kann, das Auto steht den ganzen Tag draußen und kann dann einen gewissen Anteil nachladen.
Ja.
Und daher ist das eigentlich spannende, finde ich eine gute Sache. Wie genau und effizient das geht, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Und wenn man den glauben mag, ist das sogar ganz nett.
Okay, aber Fläche ist sinnvoll genutzt.
Fläche ist sinnvoll genutzt und wenn man das designtechnisch schön ins Auto integriert, warum nicht?
Ja, total. Also schaut auch nicht schlecht aus, wie die das designt haben inzwischen.
So, schade, dass die Firma, die das mal propagiert hat, nicht mehr gibt. Fand ich jetzt ein cooles Konzept, aber...
War das nicht von Volvo der Ableger, die das gemacht haben?
Ja, genau. Das ist Lion Smart, die in Zion gemacht haben.
Ja.
Das war ein interessantes Konzept, aber leider...
Ach, die machen das gar nicht mehr.
Sind pleite gegangen.
Oh.
Schade drum.
Ja, echt schade. Weil, wie gesagt, so da oben noch mal eine Solarplatte mit reinzusetzen.
Ja.
Ich weiß, Audi hat das mal eine Zeit lang auf den Schiebedächern gemacht, damit die damit funktionieren.
Genau, so als mit einem Lüfter, der die Luft umgewälzt und ausgetauscht hat, da geschickte Sache.
Genau.
Und vielleicht nimmt es ja irgendein Großserienhersteller wieder das Konzept auf und wenn es sich rentiert, ich habe es nie komplett durchgerechnet, aber einiges an Reichweite wird es bringen.
Ja, klar. Besser wie nichts.
Und wenn man wenig fährt, dann ist es, glaube ich, sehr lohnenswert.
Ja, klar. Und wenn es nur die letzten 10 Kilometer nochmal rausholt oder ich meine Klimaanlage laufen lassen kann oder wie auch immer.
Diese Funktionen dafür ist
ja, stimmt schon.
Platz gut genutzt.
Okay. Jetzt könnte ich mir noch vorstellen, dass man die E-Mobilität irgendwann, ich denke gerade so ein bisschen E-Mobilität größer in Richtung Zug und so weiter und so fort. Und es gibt ja jetzt auch diesen Hyperloop, den man bauen möchte in München. Glauben Sie, man kann auch schaffen, über die, so eine Magnetschwebe sozusagen Autos über die Autobahn schweben zu lassen, über auch wieder Elektro? Oder ist da der Wirkungsgrad zu gering, dass man das eher über Rollen macht?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob sich das Wirkungsgrad technisch lohnt. Ist halt wieder ein Rieseninfrastrukturthema.
Ja, total. Und
nicht vorhandene Infrastruktur ist halt ein sehr schwer, sehr, sehr, sehr dämpfender Faktor, dass sich sowas durchsetzt.
Ja.
Weil da müssen sie ja großflächig ausrollen, damit es Leute nutzen. Und wenn sie es keine Straßen haben, kauft sich keiner so ein Auto. Wird so die Schwierigkeit sein, sowas hochzufahren.
Ja.
Und da sehe ich eher Lösungen im Weg, die halt kompatibel zum Bestehenden sind, wo sie halt dann irgendwo anders es dann besser nutzen können. Also wenn man das hinbekommt, ja. Bloß wenn Sie speziell nur ein Auto oder wie auch immer das Ding dann heißen mag, haben das nur auf der Magnetschiebebahnfahrt, dann kaufe ich es halt, damit ich nur Ingolstadt nach Berlin fahren kann und woanders komme ich nirgendwo hin.
Ja. Das ist auch komplett in die Zukunft gesponnen. Ja. Ich habe gerade iRobot so ein bisschen im Kopf, wo sie mit diesem schwebenden Auto da über die Autobahn brettern. Ich habe nur gerade zufällig dran gedacht, weil mit diesem induktiven Laden und so weiter müssen wir ja eh schon was in die Straßen einsetzen sozusagen. Aber haben wir ja gerade gehabt, dass das in den Autobahnen eher unrealistisch ist.
Und ich glaube, damit sich sowas durchsetzt, muss dann so sein, dass auf normalen Straßen auch fahren kann.
Mhm.
Weil sonst wird sich nicht durchsetzen. Das wird Voraussetzung dann, dass es kompatibel ist und dann vielleicht die Spezialstraße dann besser funktioniert, sowas.
Ja, das macht Sinn, das stimmt.
Wie man sich das dann vorstellen mag.
Interessant. Ich finde es immer cool, über so Forschungsthemen zu sprechen und zu gucken, was bietet die Zukunft, also wie ist der Status quo, wo kommt es her und was bietet die Zukunft noch alles. Was ich raushöre, es wird extrem spannend werden, es wird vor allem extrem spannend am internationalen Markt werden. Ja. Und sicherlich auch nochmal interessant werden, wie dann die Kooperationen global aussehen können und werden, damit man da auch wirklich weiterkommt und sich auch selber irgendwo einen Standortvorteil weiterhin verschafft.
Ja. Ja. Das wird spannend, eine spannende Zeit.
Auf jeden Fall, ja. Das heißt, am Lehrstuhl, ihr sucht momentan hauptsächlich nach Leuten, die Elektroingenieurwesen studieren.
Genau, das ist immer viele Forschungsprojekte, gerade so in Richtung Batteriesicherheit, auch neue Batterietechnologien oder Unfallanalytik dazu, suchen wir dringend Leute. Und es ist schwer, gute Leute zu finden. Ja, im Bereich Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, so Schnittstelle immer dazwischen.
Okay, also immer diese Schnittstellenbereiche sind gerade hart gesucht. Mhm. Interessant. Okay, also falls gerade jemand zuhört und Interesse an einem dieser Themengebiete hat, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst, zum Herrn Schweiger, an die THI. Ansonsten habe ich heute wieder extrem viel gelernt. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, Herr Schweiger. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie loswerden möchten zu dem Thema?
Also, soweit an immer. Also viel erzählt.
Genau,
aus vielen Bereichen, wo ich jetzt nicht ganz so sehr unterwegs bin. Aber war spannend. Ja.
Alles gut. Ich finde es auch total spannend. Wenn jetzt die Leute noch ein bisschen mehr zu dem Thema erfahren möchten oder insbesondere mit Ihnen noch mal sprechen möchten, wie kann man auf Sie zugehen oder Sie erreichen?
Ich habe einen relativ gut gepflegten LinkedIn-Account von Hans-Georg Schweiger suchen. Da kann man mich ganz gut kontaktieren oder Hochschul-E-Mail-Adresse und so findet sie auf der Homepage von Charisma und der Hochschule.
Ja.
Da kann man mich ganz leicht kontaktieren.
Ich würde es auch noch mal in die Shownotes mit reinpacken. Mhm. Wenn da jemand Interesse hat, dann gerne mit Ihnen noch mal in den Austausch gehen. Mhm. Ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Aufklären, fürs Erklären. Ich habe jede Menge gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und schauen wir mal, wie es weitergeht die nächsten 5 Jahre, wenn wir in 5 Jahren wieder da sitzen, ob sich die Welt nochmal gedreht hat und wie der internationale Markt ausschaut. Vielen, vielen Dank, Herr Schweiger.
Ja, danke Ihnen. Gut.